Also, dann wollen wir jetzt anfangen. Wir freuen uns einmal, dass wir hier wieder einen Referenten des Gegenstandpunkt Verlags gewonnen haben für die Veranstaltung hier. Wir wollen schnell in die Diskussion einsteigen. Damit alle hören können, ist es wichtig, dass man, wenn man was sagen möchte, dieses Mikrofon benutzt. Es gibt dann einen Menschen, der das durch den Raum trägt. Also macht euch irgendwie bemerkbar, damit man das sehen kann und dann könnt ihr es bekommen. Sonst kann man euch nicht verstehen und das ist irgendwie blöd für eine Diskussion. Das Zweite ist, wer Lust hat, nach dem heutigen Vortrag weiter zu diskutieren oder Kritik hat an der Veranstaltung, an den Inhalten, die hier vorgetragen werden, hat dazu die Gelegenheit, nächste Woche und übernächste Woche jeweils dienstags 19.30 Uhr hier im Mehringhof, nicht hier im großen Raum, sondern im blauen Salon. Das ist quasi der Raum, der auf dem Flur hierher ist. Genau, es lagen Zettel auf den Stühlen, das heißt, da kann man es auch sehen. Und ansonsten, ja, jetzt einfach zum Vortrag.
Ah, jetzt. Also eine kurze Ankündigung will ich auch noch machen in eigener Sache. Zu diesem Thema wird es im nächsten Heft in der Nummer 2 2017 unserer Zeitschrift Gegenstandpunkt zwei große Artikel geben, die sich mit den beiden Aspekten von Trump befassen, nämlich einmal Trump, der Populist, will ich mal überschreiben, und zum anderen Trump, der Weltpolitiker und was er in und an der Weltordnung, so wie sie bis jetzt besteht, anrichten will, mit welchem Programm, bezogen auf welche Realität von Weltordnung eigentlich und was der Zusammenhang zwischen diesen beiden Punkten ist. Den Vortrag heute, den habe ich mir so überlegt, dass ich nur über diesen ersten Punkt eigentlich vortragen will. Wenn sich in der Diskussion hinterher oder zwischendurch irgendwie was ergibt, was dann in diese Richtung geht, was ist eigentlich dessen außenpolitisches, weltpolitisches Programm, hat er eins und so weiter und so fort, dann kann man da aber auch drüber diskutieren. Wie immer, ich lasse mich gerne unterbrechen, ihr müsst euch dann einfach bemerkbar machen. Ansonsten halte ich jetzt erstmal meinen Vortrag. Gut, also wie immer, man merkt es am Thema, unterscheidet sich der Gegenstandpunkt nicht durch die Themenwahl vom Rest der Öffentlichkeit. Im zweiten Quartal 2017 sich öffentlich zum Thema Trump zu Wort zu melden, ist definitiv nicht originell oder neu oder sonst was. Aber das wollen wir auch gar nicht sein. Umgekehrt, bloß weil alle anderen permanent und pausenlos sich über ihn sehr aufgeregt unterhalten, beteiligen wir uns auch nicht einfach daran. Also einfach, weil alle drüber reden, müssen wir jetzt auch noch was sagen. Auch das ist nicht die Motivation und schon gar nicht, dass wir meinen würden, wir könnten zu der öffentlichen Debatte, die es hier gerade in Deutschland über Trump gibt und die ja im Wesentlichen eine Trump-Kritik ist, der irgendwas Originelles oder Wertvolles oder Vorantreibendes oder sowas hinzufügen, irgendeinen Beitrag zu ihr leisten, das ist definitiv auch nicht die Absicht, schon allein deswegen, weil die im Wesentlichen ziemlich unsäglich ist, die ganze Befassung mit Trump hier in Deutschland. Ich will da gar nicht groß viele Worte drüber verlieren, nur kurze Hinweise. Die eine Abteilung öffentlicher Befassung mit dem neuen amerikanischen Präsidenten, die gleich ihn nur als Psychopathen nimmt, gleich nur eigentlich in seinem Seelenleben rumstochert, sich fragt, wie sein Verhältnis zu seinem Vater war und wie sein Verhältnis zu Frauen ist, und damit meint, den Politiker Trump erklären zu können. Die Einlassungen dieser Art, die verdienen noch nicht mal die Kritik, dass sie grundverkehrt sind. Die sind einfach nur abwegig und sachfremd wie nur was. Und zwar deswegen, wie gesagt, nur als Hinweis, weil doch so offensichtlich ist, der ganze Ausgangspunkt der Befassung mit dem Mann ist doch nicht der als Mann, als Angeber, als, was weiß ich, Frauenheld oder Frauenverächter, sondern der ganze und bleibende Ausgangspunkt ist erstens, dass er ein politisches Amt angestrebt und jetzt innehat. Und zweitens, dass ihm das denen, die dann so psychologisierend und psychopathologisierend über den reden, die politische Ausrichtung von dem nicht passt. Und dieses gänzlich negative Urteil, das fassen sie gleich so, gleich gar nicht anders als in der Form, wie kommt einer darauf, lauter Sachen zu machen, die uns nicht passen. Der muss ja irgendwie gestört sein, und dann werden lauter Theorien drüber entwickelt, wie unrein der eigentlich mit sich selbst ist und so weiter. Alles eine Art in der Verachtung der Person, die ganze kritische Stellung zu dem, was er als Politiker macht und vorhat, ankündigt oder durchführt schon, einerseits zu ventilieren und auf der anderen Seite weder zu thematisieren, noch mal wirklich irgendwie in dieser Richtung zu argumentieren. Die ganze andere, mehr so politische Befassung mit Trump, die ist im Wesentlichen nicht viel besser. Weil auch die eigentlich bei dem negativen Urteil, was der einem alles so nicht recht macht, stehen bleibt und das rauf und runter wälzt und nie den Fortschritt dazu macht, sich zu fragen, was ist denn der eigentlich und was will denn der, sondern immer bloß die Differenz zu einem wirklichen oder vermeintlichen deutsch-nationalen oder europäisch-kontinentalen Interesse an ihm. Also das, die Differenz dazu, das ist eigentlich der ganze Inhalt. Eigentlich diese Trump-Kritiker, die reden im Wesentlichen über sich selbst. Und da nur zwei Beispiele aus der jüngeren Zeit. Dieses Tamtam um die 59 Marschflugkörper auf so einen syrischen Militärflughafen, bei denen dann die ganze deutsche Öffentlichkeit etwas fassungslos war und sich gefragt hat, was ist denn jetzt los? Wir haben doch dem immer vorgeworfen, er wäre ein Isolationist und würde Amerika aus der Weltpolitik im Allgemeinen und aus dem Nahostgeschiss und den Nahostkriegen im Besonderen zurückziehen. Und jetzt sowas. Der hat wohl kein Konzept oder was. Merkt er, wie... Man hätte ja auch sich von diesen 59 Marschflugkörpern dahingehend eines Besseren belehren lassen, dass es vielleicht nicht ganz richtig ist, vielleicht sogar sturzdumm, die Ankündigung eines amerikanischen Präsidenten, ab jetzt regiert Amerika wieder für sich und nicht für den Rest der Welt, mit Isolationismus zu verwechseln, dass das ein Quatsch ist. Man hätte zur Kenntnis nehmen können, so ist es nicht gemeint, wenn er sagt America first. Nein, stattdessen beharren sie drauf. Wir haben gesagt, wir werfen ihm erst Isolationismus vor, und wenn dann Essig ist, wenn er diese Kritik enttäuscht, mit diesem Militäreinsatz, dann kriegt er gleich die nächste um die Ohren gehauen, nämlich er hat kein Konzept. Nur weil man selber nicht kapiert, worin es besteht. Es ist Er würde sagen, das ist very unfair. Es ist vor allem ein Quatsch. So sad, ja. Das andere, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, am Wochenende. Irgendjemand zählt ja immer nach und jetzt sind diese berühmten ersten 100 Tage vorbei. Im Phoenix haben sie einen extra Professor ins Studio eingeladen. Da haben sie selber noch, der hat sich selber noch mit diesem Moderator drüber unterhalten, ist das nicht ein völlig, ist, unterhalten wir uns nicht eigentlich über was, was völlig blöd ist? Die ersten 100 Tage. Was ist denn das für ein komischer Maßstab? Und da sagt er, ja, kann man so sehen, aber andererseits, seit Roosevelt macht man das so und das machen wir jetzt mal auch. Und boah, da fällt er aber sowas von durch. Und was dann kommt an, da blamiert sich Trump. Das ist einerseits ein Messen an lauter Maßstäben, die offenbar nicht die seinen sind. Und andererseits, das ist ja die, das ist ja anlässlich von 100 Tagen Trump so, das ist ja der Brüller schlechthin gewesen. Er hat noch nicht mal irgendwas erreicht. Als ob man das gewollt hätte, dass er das erreicht, was er will, was er will. Also diese Blamage, mit dieser vermeintlichen Trumps an seinen großmächtigen Ankündigungen, dann im Sinne von viel Luft, nichts dahinter, blamieren sich eigentlich die, die so daherreden und die das für Kritik halten, eigentlich bloß selbst, als berufs- und prinzipienmäßige Opportunisten der Macht, die selber nichts unwürdiger und würdeloser finden als mangelhaften Erfolg bei der Durchsetzung, wovon auch immer. Gut, also zu der Debatte, zu dieser Art Trump-Verachtung, die so ersichtlich wirklich von dem Standpunkt getragen ist, der Mann macht's uns nicht recht. An so einer Debatte beteiligen wir uns nicht. Da in dem Zusammenhang gleich noch ein Hinweis, einen verkaufsfördernden hoffentlich. Im aktuellen Heft des Gegenstandpunkt gibt es einen längeren Aufsatz über den deutschen Imperialismus und dessen strategische Ansprüche an die Welt. Und das sind immer den einzelnen Kapiteln auch schon ein paar Erläuterungen dahingehend angefügt, inwiefern die Linie vom Trump, so sie sich überhaupt als Linie theoretisch fassen lässt, ein Anschlag auf die deutschen Ansprüche in Sachen Weltpolitik ist. Also wer wissen will, was eigentlich, was die Substanz, die weltpolitische, die europäisch großmachtsmäßige Substanz der Unzufriedenheit Deutschlands mit diesem Ami-Präsidenten ist, der soll den aktuellen Gegenstandpunkt kaufen. Den gibt es da vorne am Büchertisch. Also gut. Trump. So viel kann man auch noch sagen, dass die Öffentlichkeit, ich habe es ja schon begründet, wie sie zu ihren Fehlleistungen kommt, kann man umgekehrt sagen, es liegt also nicht daran, dass denen irgendwelche Informationen fehlen würden und dass wir zu unseren abweichenden, gegensätzlichen Beurteilungen in Sachen dieses Präsidenten kommen, weil wir irgendwas wüssten, was die nicht wissen. Wir haben alles Material unserer theoretischen Urteilsbildung selber nur aus dem, was man in der Öffentlichkeit schriftlich, mündlich und so weiter erfährt. Was erfährt man über ihn im Wesentlichen? Jetzt will ich mich mal auf das konzentrieren, was so unter Populismus gefasst wird. Also, man kriegt von ihm mit, er liebt sein amerikanisches Volk über alles. Er hält das für das, sagt er ja auch, das ist great, das ist beautiful, das ist tüchtig, hardworking und das hat die besten Engineers und die besten Workers und die besten Soldiers und die größte Armee und überhaupt. Wirklich ein Liebhaber, ein fanatischer Verehrer des amerikanischen Volkes, des großen Amerika als Nation. Sogar the great American flag findet er total great. Man weiß zweitens, da lässt er nichts anbrennen, da lässt er keinen Zweifel aufkommen. Von allen affengeilen Amerikanern ist er sowieso der Oberaffengeilste der Oberami. Er hat keine Scheu, im Gegenteil, er gibt sich viel Mühe, die, wenn man so will, die Apotheose, die Anbetung eines Volkes nahtlos damit zu verknüpfen, er sagt, schaut auf mich, ich bin so ungefähr in so prächtig, so schön, wie ich bin, eine Barbie-Puppe als Frau, eine Barbie-Puppe als Tochter und ein Riesenunternehmen und so weiter und so fort. Ich bin so der Inbegriff dessen, was ich an meinem Volk liebe. Man weiß dann im Weiteren, dass er seine Machtübernahme ausdrücklich versteht als Machtübergabe an dieses Volk. Verbunden mit der Ankündigung eines da nicht qua Wahl und eindeutigen, mehr oder weniger eindeutigen Wahlergebnis beendeten Kampfs, politischen Kampfs, sondern einer neuen Etappe eines Kampfes des amerikanischen Volkes, das er anführt, gegen eine im Prinzip volksfremde oder volksfeindliche zumindest Herrschaft derer, die er mit Establishment zusammenfasst. Und man weiß auch von ihm, dass er sagt, ab heute, da seid ihr nicht mehr vergessen, sondern da seid ihr an der Macht und ab jetzt wird alles schön und alles, was uns das Establishment und das Ausland weggenommen hat, das holen wir uns jetzt wieder. Und dazu will ich drei Fragen stellen und beantworten. Erstens, welches Verhältnis nimmt er da überhaupt? Was heißt da, das Volk übernimmt die Herrschaft? Welches Verhältnis nimmt er zu seinem Volk ein? Zweitens, wofür steht und was ist überhaupt dann das Volk, von dem er sagt, das ist großartig und das kriegt jetzt alles, was ihm zusteht und was ihm in den letzten Jahrzehnten geklaut wurde, wieder zurück und mit ihm ganz Amerika. Und das Dritte, was ist eigentlich diese Figur, die er überhaupt für den Inbegriff des Amerikaners hält, nämlich den hardworking American mit Family und Job, wenn er denn einen hat. Gut, zur ersten Frage. Es fällt ja auf, und es ist allen aufgefallen, und es ist alles mit dem Wahlkampf gar nicht rum, sondern in dieser Einführungs-, in der Inaugurationsadresse ans Volk und die Welt hat er das nochmal betont, dass es nicht einfach eine Übergabe der Power von einer Administration zur nächsten, sondern das ist die Rückgabe der Macht ans Volk. Und das seid ihr. Und es gibt eine ungute Art, sich dem zu widmen und dem zu nähern und sich zu fragen, was ist denn das eigentlich, was erzählt er da, was will er da? Nämlich nachzuschauen, womöglich nachzurechnen, wer sind denn eigentlich die wirklichen amerikanischen Menschen, auf die er sich da beruft? Sind das wirklich die meisten Amis? Sind das wenigstens, wenn es schon nicht die meisten sind, sind es dann mindestens die Hälfte? Oder sind es wenigstens die amerikanischsten aller amerikanischen Amerikaner? Also die Suche und dann die Bezweiflung und Kritik dieses Anspruchs Trumps, dass seine Amtsübernahme die Amtsübergabe ans Volk ist. Die Kritik daran und die Bezweiflung davon mittels Verweis auf die Amis, wie sie gehen und stehen. Das ist deswegen unpassend, weil das ja sowieso gar nicht gemeint sein kann. Das kann ja sowieso nicht gemeint sein, dass er den wirklichen Amis, den wirklichen Amerikanern, die so echt rumlaufen und die ihre Interessen haben, ihre lieben Nöte, ihre Mittel oder ihre Mängel, ihre Zwänge oder ihre Freiheiten, da tut er ja auch nicht so, als ob er sagt, die holt er jetzt alle nach Washington und er schafft einen Staat ab und die an dessen Stelle ran. Sondern was man zur Kenntnis zu nehmen hat, ist das, was so erstmal als ein unvermittelter Widerspruch ist, dass er die staatliche Macht über das Volk gar nicht abschaffen will, sondern dass er sagt, seine Amtsübernahme, seine Einführung in das höchste aller staatlichen, mit Macht versehenen Ämtern der USA, das ist dasselbe wie, jetzt regiert in seiner Person im Prinzip das Volk. Und das im Prinzip muss man noch streichen, der meint er richtig, jetzt regiert das Volk. Indem er das Volk regiert, ist es keine Herrschaft mehr übers Volk, sondern des Volkes. Bezweiflung per Empirie ist da ein Quatsch. Man kann an der Stelle und muss an der Stelle einen ersten entscheidenden theoretischen Schluss ziehen. Wenn Trump sich so aufbaut und sagt, ab heute regiert in Washington mit mir, indem ich regiere, regiert nicht mehr der Staat übers Volk, sondern da regiert das Volk den Staat. Wenn er so auftritt, dann bezieht er sich nicht auf Menschen oder Menschenmassen, die es gibt und versieht die mit einem Sammeletikett, was dann stimmen kann oder nicht, sondern darin definiert er ganz frei, was Volk ist. Alles andere wäre ja wirklich bloß verrückt. Es ist ja nochmal, seine ganze Apotheose des Volkes, die läuft ja drauf raus, die soll ja auf gar nichts anderes drauf raus, auf gar nichts anderes hinauslaufen, als darauf, dass er dann ein Amt innehat, das seinen persönlichen Willen zu was anderem macht als bloß dem Willen seiner Person, nämlich zu unmittelbar gesellschaftlich Wirkmächtigen, wenn man so will, geboten, die allgemein und absolut für jedermann verbindlich sind. Volk, wenn das heißen soll, jetzt regiert das Volk, dann kann Volk überhaupt keinen anderen Inhalt haben, als den, den er ihm verpasst. Dann ist Volk gleichbedeutend damit, dass er sagt, ihr wollt doch, dass ich Präsident bin. Das hat ja dann auch noch nähere Inhalte, auf die komme ich auch noch zu sprechen. Aber man muss sich da schon mal das allererste klar machen, und das ist auch überhaupt keine Besonderheit von Trump, sondern das ist immer Sache, wenn Politiker sich aufbauen als Exekutoren des Volkswillens. Und wenn dann die Exekution des Volkswillens im Regiment über die Leute besteht, dann muss man gleich gar nicht bezweifeln oder danach suchen oder nach empirischen Belegen dafür suchen und sie finden wollen oder auch nicht. Sondern ob das jetzt echt stimmt, ob da wirklich jetzt die Amis regieren, und dann guckt man sie an und dann findet man sie in Reportagen oder findet sie auch nicht und findet ganz viele andere oder so. Sondern dann steht an der Stelle fest, seine allererste Amtshandlung, wenn man so will, die ganz prinzipielle erste Akt seines Machtgebrauchs besteht darin, dass er verbindlich definiert, was eigentlich amerikanisches Volk ist. Und damit hat's den einen, welchen auch immer sonst noch, aber diesen einen generellen Inhalt. Eben den, er regiert. Er führt es. Das ist dann der Wille des Volkes. Nochmal, das ist weder gut, das falsifizieren zu wollen, indem man sagt, 50% haben ihn doch von denen, die überhaupt wählen gegangen sind, haben ihn gar nicht gewählt. Er hat ja auch nicht in dem Sinne eine Umfrage gemacht. Das wäre ja auch, das ist logisch ausgeschlossen, dass sich jemand erkundigt bei den wirklichen Menschen, die es gibt, was die so wollen und was deren Wille ist, wenn er gerade auf gar nichts anderes raus will, als dass er nachher der Bestimmer ist, dass seine Entscheidung festlegt, was überhaupt gewollt werden darf, was gilt, was legal und was illegal ist, woran man sich zu halten hat. Genauso wie umgekehrt eine Verifizierung davon, indem man sagt, naja, aber 50% oder knappe 50% derer, zumindest derer, die wählen gegangen sind, haben ihn doch gewählt. Das ist auch, das taugt als Verifizierung im Sinne eines, ja, da hat man den empirischen Willen des Volkes auch nicht, weil die mögen den gewählt haben oder sie haben ihn gewählt, sie haben ihm zugestimmt, aber welcher Sache haben Sie denn zugestimmt? Ja, genau, merkt man, da sind Sie, indem dass Sie ihm zustimmen, sozusagen das Echo darauf, dass er sagt, ich sage euch übrigens, was Volk in Amerika ist. Damit ist er bei denen angekommen. Also gerade da, wo ein Führer wie er so total auf der Identität mit dem Volk besteht, da läuft es zielstrebig und folgerichtig auf diesen einen ganz gewaltigen Unterschied raus. Im Willen des Volkes hat der Führer, der dann sagt, ich exekutiere den. Die absolute, die unhintergehbare, die totale Berufungsinstanz, den unbezweifelbaren Legitimationstitel für alles, was er will, was er will. Deswegen umgekehrt, richtig komplementär dazu, im Willen des Führers das Volk verbindlich mitgeteilt kriegt, was es eigentlich will. Da muss auch wirklich kein Volk und kein Volksmitglied und Volkskörperchen panisch werden und sich fragen, okay, ich weiß jetzt, dass ich Volk bin, aber was will ich eigentlich? Das kriegt schon mitgeteilt. Und wie gesagt, der erste Inhalt ist, ich bin euer Führer, ihr wollt mich als das Volk, dem ich sage, dass ihr mich wollt. Insofern, erstens merkt man, alles geht fehl an Kritik, die, ich habe es ja schon gesagt, die so in die Richtung geht, ihm das empirisch bezweifeln und abstreiten zu wollen. Weil so eine Kritik immer tut, als ob es das wirklich geben könnte. So eine Herrschaft der Leute über sich selbst, was ein unmittelbarer Quatsch ist. Wenn's Volk regiert, dann regieren eben nicht die Menschen, so die Masse der Zweibeiner, die so eine Nation behausen, sondern dann regiert diese Abstraktion, dann regiert diese Definition, die natürlich eine der Macht ist. Natürlich muss man streichen, hier ist nichts natürlich. Die eine der Macht ist, die definiert, was überhaupt an den Leuten gilt, was gelten gelassen wird, was gelten soll. Ja.
Mir wird bewusst, wenn das Volk regiert, dann regiert nicht Sachzwänge, sondern dann regiert irgendein Wille, der wird gegen ihn durchgesetzt. Weil die anderen sagen, wir würden ja gerne, aber können halt nicht. Aber wenn das Volk regiert, dann regiert der Wille.
Ja, zumindest er redet so daher wie du jetzt. Also der sagt, wenn ich an die Macht komme, dann wird das Volk befreit von einem Regiment, von einem Regime. Ach, gar nicht von Sachzwängen, sondern von dem Regime eines Establishments, was sich immerzu auf Sachzwänge beruft, in seiner Herrschaft gegen das Volk. Ja, das ist das Ethos, mit dem er antritt. Und darin steckt übrigens auch die ganze, da merkt man schon, das war ja von Anfang an gar kein Geheimnis, diese Art der Berufung aufs Volk, die dann auch als Populismus gegeißelt wird von seinen Konkurrenten und Gegnern, die ist immer eine polemische. Die hat immer dann Hochkonjunktur oder Konjunktur. Wer so antritt, der tritt immer als ein entschiedener Kritiker der ganzen, nicht nur der einen oder anderen Regierungsentscheidung, sondern der ganzen Art des Regierens auf. Der fasst alles zusammen in, hier wird nicht für, sondern gegen das Volk regiert. und ich lasse endlich mal wieder den Volkswillen gelten. Und nochmal, das ist die sehr herrscherliche Definition dessen, was Volkswille ist. Positiv, ganz abstrakt, ich bin euer Führer, ich soll's sein, ihr wollt mich. Negativ, die wahren Amis, das sind die, die ich von diesem Establishment befreie, das bisher regiert, also die meinen sind im Kampf gegen das Establishment. Dass das nicht der Inhalt ist, dessen, was er dann macht, sondern das Ethos und die Legitimation für alles, was er dann wirklich durchzieht, das darfst du aber, also das steht damit auch fest. Ich weiß nicht, wie du das gemeint hast mit jetzt regieren keine Sachzwänge mehr, sondern der Wille. Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Ja, und der wenn du sagst, das Ethos wozu? Das Ethos zur das Ethos natürlich nicht zu einem, jetzt wird mal wirklich auf die Leute gehört, sondern muss richtig sagen, je Volk, desto rücksichtslos. Je emphatischer, also wenn man diesen Komparativ sich trauen will, je emphatischer die Berufung drauf ist, dass jetzt mal endgültig und endlich und auch nur das Volk regiert. Das ist schon die Ankündigung das ist der Auftakt zur Praktizierung lauter Gegensätze, von lauter Gegensätzen. Das ist der Auftakt dazu von, was weiß ich, für eine Art Umstülpung, Aufräumen mit Verhältnissen, die dem nicht passen, der die Macht dann gebraucht, um die Verhältnisse so einzurichten, wie sie ihm passen. Und da noch ein Hinweis drauf. Erfunden hat das der Trump nicht. Diese weil und gerade weil ihm ja vorgeworfen wird, er ist vielleicht nicht gleich ein Faschist, aber hat auf jeden Fall einen Hang zum Autokraten und reizt die Demokratie bis über ihre Grenzen hinaus aus. Und ist so richtig, so richtig gesinnungsmäßig ist er eigentlich wirklich kein Demokrat, sondern ein selbstherrlicher Autokrat. Da ist schon wichtig festzuhalten, dass Demokratie, wie sie geht und steht, wie man sie so kennt, wie man sie auch aus Deutschland kennt, überhaupt die Institutionalisierung davon ist Herrschaft über die Leute, ihnen als ihre Herrschaft in ihrer Eigenschaft als Volk zu verkaufen, wäre jetzt blöd, aber die Zustimmung zur Herrschaft über sich in der Form des Dienstes an einem abzuringen. Ihr müsst euch nur mal überlegen, wie Wahlkämpfe gehen. Jetzt tobt ja gerade in Deutschland. Was da zur Wahl steht, ja, da mögen sich die Leute, wie sie gehen und stehen, klar, die sind angesprochen. Mit den Nöten, die sie haben und mit den Interessen, die sie verfolgen, mit den Zwängen, in denen sie sich umtreiben und so weiter. Aber was ihnen geboten wird, was ihnen angeboten wird, das sind nicht Alternativen ihrer Interessensverwirklichung, sondern das sind Alternative, das sind im Prinzip auch lauter alternative Definitionen von dem, was wir als Volk sind, in das man das, was einen so als Individuum umtreibt, alles reinschmeißen und einsortieren darf, aber eben unter den Gesichtspunkt, der dann gilt. Müsst ihr euch überlegen, die Figuren, die bei uns zur Wahl stehen. Der Trump sagt, ich weiß es, was mein Volk ist und was es will und was es braucht. Und dann macht er einen auf, ich bediene den kleinen Mann, der in irgendeine Gerechtigkeitslücke gefallen ist. Und dafür stehe ich jetzt wieder ein und ich hebe die Gesellschaft, die Spaltung der Gesellschaft, das muss man wieder kitten und Deutschland ist doch, wenn es solidarisch zugeht und nicht ungerecht. Da mag man sich von versprechen, was man will, aber was einem angeboten wird, das ist so eine Definition von so sind wir. Und auch da läuft es immer zielstrebig auf das eine raus. Diesen Inhalt hat jede, wie auch immer geartete Definition davon, was wir sind, was das Volk ist. Nämlich, man muss den wählen, der einem sie anbietet. Anders gibt's Volk gar nicht. Und diese Staatsform, die diese Verrücktheit im Namen trägt, Demokratie, die veranstaltet das aller 4 bis 5 Jahre, treibt das richtig auf die Spitze und nachher sind Wahlen und da gibt es das richtig mathematisch exakt, gibt es das richtig ausgerechnet, diesen Zirkel, dass der dann die meisten Stimmen auf sich vereint hat, in allem, was er tut, in allem, was sie tut, dann die Regierung, Recht hat, weil sie, und vor allem nämlich das Recht hat, zu definieren, was der Wähler, der dann immer in diesem Singular auftritt, was der Wähler, das Wahlvolk, für einen Auftrag erteilt hat. Richtig diese Umdrehung, diese freche Lüge, die ist keine Besonderheit vom Trump. Und dass er da besonders radikal ist, ja, das mag sein, und da wird man noch drauf zu sprechen kommen. Aber das Prinzip, was er da beherzigt, das ist so erzdemokratisch wie nur was. Der ganze Streit um die, wie viel haben da wirklich gewählt oder wie viel haben illegal gewählt, der da in Amerika während des Wahlkampfs und dann nachher auch noch getobt hat, der ist keine Verletzung dieses Prinzips, das eben in der Wahl organisiert ist, nämlich diese Summe von Kreuzchen, die ist dann der manifeste Volkswille. Und der hat keinen anderen Inhalt als den, die sollen es machen, nämlich das, was sie beschließen. Die sollen die Freiheit wahrnehmen und das dürfen sie dann auch und das machen sie, zu definieren, was das Volk von ihnen will, als die Regierung über es. Und da regt sich über so einen, diesen Verfolgungswahn von Trump, der immer meint, die Fake News, die fälschen ihm seine Anhängerschaft weg. Regt sich besser ein deutscher Demokrat nicht auf, dem es total vertraut ist, dass Wahlverlierer immer ein Argument parat haben, nämlich das Volk hat einfach nicht verstanden, was es da gewählt bzw. nicht gewählt hat. Und schon gar nicht, das müsst ihr euch ja auch mal überlegen, die Volksparteien, den Wahlkampf 2017, da hat er noch gar nicht angefangen, das war nämlich noch im alten Jahr, gleich unter das Motto gestellt haben, wenn da irgendwelche abweichenden Stimmungen oder Stimmen überhand nehmen, dann hegen wir jetzt mal schon im Vorhinein den Verdacht, dass das russische Zersetzungspropaganda war. Diese Touren quasi eifersüchtig darauf zu bestehen, dass man mit seinem Anspruch auf die Macht Recht hat, weil man den Willen des Volkes hinter sich hat, weil man eigentlich gar nichts anderes ist als die Exekution des Willens des Volkes. Deswegen mal eifersüchtig drauf aufpasst, dass keiner einen Keil zwischen einem selbst und dem, was man als Volk beansprucht, treibt. Das ist überhaupt nichts Undemokratisches, im Gegenteil. Da ist Demokratie die ganz normale, die gediegene, diese langweilige deutsche Volksparteiendemokratie, die ist richtig genauso, steht genauso dafür, wie diese etwas andere Tour von Demokratie, wie sie in Amerika seit Jahr und Tag gepflegt wird und wie sie der Trump jetzt erstmal gar nicht verletzt, sondern auf die Spitze treibt. Auf die Spitze treibt, wirklich in dem Sinn, dass er sagt, jetzt nach der Wahl, nicht jetzt gebe ich Ruhe, sondern jetzt habe ich doch, jetzt ist es doch bewiesen, ich bin der Repräsentant und der Exekutor des Volkswillens, also habe ich Recht. Also stimmt alles, was ich tue. Also ist das, was ich mache, ist der Wille des amerikanischen Volkes. Schnauze. Dieses Rechtsbewusstsein, ja, das mag überbordend sein, das mag, wenn man ihn als Person nimmt, mag es was Wahnhaftes kriegen. Ein gähnend leeren Ding da zu haben, Vorplatz von diesen blöden Stufen und dann zu sagen, so vielen waren noch nie da. Aber das Rechtsbewusstsein selber, das speist sich überhaupt aus der Logik von Demokratie. Nämlich, er hat die Wahlen gewonnen. Also hat er Recht. Also stimmt jetzt alles, was er sagt. Gut. Zweite Frage war, wofür steht, wenn klar ist, Volk, Volkswille, das sich selber aufbauen als ich exekutiere den Volkswillen, dann ist dieser Wille, den man da zu exekutieren beansprucht, überhaupt das Objekt der eigenen Definition. Welchen Inhalt hat jetzt diese Definition über das hinausgehen beziehungsweise konkretisieren, das Klar, der generelle Inhalt, der ist, das Volk will, dass ich der Führer bin. Und da will ich auf diese Figur oder auf diese beiden komplementären Figuren nochmal zu sprechen kommen, nämlich dieser beautiful, hardworking American und komplementär dazu dieses verrottete, scheißliberale Establishment. Dem Trump vorwirft, die Ansprüche und die Interessen und überhaupt das Schicksal des amerikanischen Volkes vergessen zu haben, weswegen das ja auch the forgotten sind. Und wenn er über die spricht, über das Schicksal, über den Status, über die Lage, das habe ich ja eingangs zitiert, des hart arbeitenden oder hart arbeiten wollenden Amerikaners, dann ist das ein einziges Total Disaster, wie er selber sagt. Und dann verweist er auf die verwaisten Industrieviertel und die verlausten Wohnviertel und die crime-riddled Innenstädte und so weiter und so fort. Und junge Mütter mit Kindern und ohne Ernährer, die von Welfare leben müssen und so weiter und so fort. Und das alles steht nahtlos neben dem, dass er sagt, und jetzt kaufen wir chinesische Autos und Fabriken sind zu und unsere Armee ist auch nicht mehr das, was sie mal war. So ungefähr, als ob das alles ein und dasselbe wäre. Die Handelsbilanzen sind schlecht und manche Bilanzen sind besonders schlecht gegenüber manchen Nationen. Und Krise ist und kein Wachstum und so. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die Arbeitslosenzahlen. Die hat er ja vor seinem Amtsantritt immer heftig bezweifelt und gesagt, wenn von 3,5 Millionen Arbeitslosen die Rede ist, dann muss man eigentlich ernsthaft davon ausgehen, dass es 20 oder 30, womöglich even 45 Millionen sind. Da hat er sich ja kaum mehr eingekriegt. Er malt also anhand des Schicksals des verarmten amerikanischen Arbeitsvolks ein düsteres Schicksal der amerikanischen Nation. Das mal als allererstes. Das zweite ist, der ist auch das werdet ihr mitgekriegt haben, unempfänglich. Dieses Krisenszenario, das ist unempfindlich dagegen, dass ihm gesagt wird, ja, aber schau, es sind doch genügend andere Jobs entstanden und amerikanische Kapitale sind, die können doch dies und das und Silicon Valley und die bauen immer iPhones und elektronische Taxis fahren und jetzt machen wir private Weltraumfahrt und so weiter und Amerika und es findet doch auch wieder Wachstum statt. Und Jobs entstehen ersatzweise in anderen Branchen und so. Und das lässt er einfach nicht gelten. Das bestreitet er noch. Der bestreitet noch nicht mal diese Fakten, wenn ihm danach ist, wenn er locker gesonnen ist. Sondern er lässt das nicht gelten als Zurückweisung seines Niedergangsszenarios. dessen Hauptfigur, der einstmals propere amerikanische Autobauer ist, der in seine Fabrik gegangen ist, seine Familie ernährt hat, sein Häuschen gebaut hat, sein Kind aufs College geschickt hat, sein nächstes Kind auch aufs College geschickt hat und noch ein Haus gebaut hat und vor allem immer tolle amerikanische Autos gebaut hat und mit denen dann die ganze Welt rumgefahren ist. Jetzt wieder ein Schluss, den zweiten Schluss des Abends. Wieder derart wie der erste. Es ist, wenn der Trump selbst in seiner an diesem hardworking American und seinem schlimmen Schicksal daran durchgeführten Krisenszenario, wenn er sich darin nicht von Fakten erschüttern lässt, dann ist offenbar dieses Krisenszenario anderer Art, als dass es eine volkswirtschaftliche Diagnose ist im strengen Sinne. Dann ist das nicht die Zusammenfassung einer Statistik oder von Statistiken, sondern dann steht der vergessene Amerikaner für eine Niedergangsdiagnose, die ist ihrer ganzen Qualität nach über solche Zahlen und ökonomischen Fakten im engeren Sinne erhaben. Das ist mal das erste. Man muss dann noch rauskriegen, worin besteht jetzt eigentlich, wie kommt er denn eigentlich dann auf so ein Bild von Desaster? Aber es gilt da schon mal als erstes, das eine festzuhalten, dafür steht überhaupt dieser American, das, was er als das vergessene amerikanische Volk immerzu im Munde führt, auf das er sich beruft, dass er anruft, dass er aufruft. In der sozialen Lage, die er überhaupt nicht ansteht, in den düstersten Farben auszumalen, richtig so heulsusenmäßig kann er das schlimme Schicksal von Familien und verwaisten Müttern und so weiter und so fort in den düstersten Farben malen. Das steht dann bei ihm für etwas. Und da muss man rauskriegen, wofür. Das angedeutet habe ich es ja, für eine nationale Notlage. Sehr grundsätzlicher Art. Kann denselben Gedanken nochmal so rum euch ans Herz legen. Der schaut auf verarmte Industriearbeiter oder er zeigt auf die und sagt, das ist ein schlimmes Schicksal. Alle Momente die sind verelendet, die sind depraviert, expropriiert, richtig ihrer Mittel beraubt. Und das ist ein schlimmes, schlimmes Schicksal. Das kann der an denen mit allen Zügen der Empörung durchbuchstabieren und ausmalen. Der guckt auf ungefähr das gleiche Elend bei irgendwelchen Mexikanern, die legal oder illegal in den USA leben. Schaut auf dieselbe soziale Trostlosigkeit und kann dazu sagen, Schmarotzer, ungebührliche, ungebührliches Hantieren mit dem gemeinen Mittel des Dumpinglohns. Da merkt man, wenn er mal so und mal so sich auf eine identische soziale Misere beziehen kann, ist eben weder das eine noch das andere, ist keine soziale Lage von keinem Betroffenen an und für sich der Inhalt seines politischen Auftritts und Bezugs darauf, sondern immer das, wofür es steht. Und die gar nicht einfach armen Amerikaner, sondern die, da legt er immer sehr viel Wert drauf, die verarmten Arbeiter. Nicht einfach nur irgend so eine Mittellosigkeit, sondern das Bild derer, die mal was hatten, nämlich ihre Jobs, und die sie jetzt nicht mehr haben, weil die Fabriken, in denen sie gearbeitet haben, wie Grabsteine übers Land verteilt sind, so wie er sich ja in dieser Inaugurationsadresse ausgedrückt hat. Die stehen also für einen Niedergang. Und wenn man sich jetzt fragt, gemessen woran macht er diese Niedergangs- und Krisendiagnose fest? Das Negative habe ich ja schon gesagt, ja, gar nicht einfach an wirklichen Zahlen. Auf die kann er sich mal berufen, wenn es passt, und wenn es ihm nicht passt, dann sind sie ihm scheißegal. Jedenfalls lässt er solche Verweise auf, naja, da mögen zwar Millionen von Jobs kaputt gegangen sein, aber es sind doch auch Millionen anderer Jobs in anderen Branchen entstanden. Also so dieses, was dann, ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt, auf Deutsch ist der dafür zuständige Euphemismus, heißt Strukturwandel. Das lässt er nicht gelten. Daran merkt man, die Niedergangs-, diese Krisen, dieses Krisenszenario, das lebt ganz und gar von dem Maßstab einer Blüte Amerikas. Den muss man sich klar machen. Ja? Ja gut, pass auf, den einen Teil, das wäre gleich mein nächster Satz gewesen. Auch da, bei dem, dass er sagt, Amerika muss wieder groß und beautiful werden. Fabriken und fröhliche Arbeiter, die sich um ihre Familien kümmern und so. Auch da fragt man besser nicht nach, an welche Epoche in der amerikanischen Geschichte er da denkt, wo das mal so gewesen sei. Was dann? Jetzt sagst du, Naja, die Macht Amerikas. Jetzt sagst du gleich selber dazu, oder ich frage mal so, ist es nicht so, dass Amerika nach wie vor die größte Ökonomie der Welt ist? Und dass es die größte und mächtigste Militärmaschinerie auf der Welt sein eigen nennt? Und er hat einen Befehl drüber. Und es hat den größten, es hat den größten und tiefsten und breitesten Finanzmarkt. Die Währung, die nach wie vor das Geld ist, also ganz ausnahmsweise weltweit gültige Zeichen von und Mittel, Zeichen von Mittel für kapitalistischen Reichtum und kapitalistische Bereicherung. Jetzt sag mir mal, was ist dann der Mangel, den er verspürt, den er anklagt, den er dingfest macht, woran auch immer, an abgewanderten, an zugesperrten Fabriken, an geklauten Jobs und so weiter, an abgewandertem Kapital. Du hast gesagt, Konkurrenzfähigkeitszeug. Ja, jetzt werd mal genau. Ja, klar.
Es geht bei diesen ganzen Verhandlungen, den NAFTA oder wissen Sie, das alles, was er nachverhandeln will, da will er wohl die ganze Macht in die Waagschale werfen und nicht wirtschaftlich denken, sondern politisch. Und politisch ist für ihn eine Sache der Macht. Und er verspricht den Leuten, liebe Leute, ich bin der mächtigste Mann der Welt, ich bin euer Mann, ich setze die ganze Macht ein gegen den Rest der Welt. Ihr müsst mir nur eure Macht weiterhin schenken, wie es in der Demokratie, ich bin der Führer. Ja, genau so denke ich mir das auch. Ja. Ob er das wirklich im Sinne der Leute macht und für was er die Macht dann wirklich und so weiter, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er zum Beispiel auch sagt, seht her, ich habe so viele Ideen, aber ich habe gar nicht genug Macht, ich brauche noch viel mehr Macht, ich brauche noch ein Ermächtigungsgesetz und so weiter und so weiter. Bitte verhelft mir dazu, ihr seht, das Establishment ist immer noch gegen mich. Ich habe so viele Ideen für den Kongress, aber der blockiert immer. Ich muss unbedingt über alles mich hinwegsetzen können, helft mir dabei. Das habe ich so als Zukunft im...
Ja gut, dass es nach wie vor ein Durchsetzungsprogramm nach innen ist und richtig auch ein Kampfprogramm gegen Teile dessen, was er als Establishment beschimpft. Da muss man sich auch nochmal klar machen, was das eigentlich ist. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, was man sich klar machen muss, ist, wo kommt die Unzufriedenheit eigentlich her? Für die, das ist klar, das Schicksal derer, die er als die Hardworking Americans in diesem Rust Belt anspricht, die früher mal, und wie gesagt, ob das jemals so war, dass die alle, das wird schon nicht so gewesen sein, aber dieses Bild, wofür steht das? Was sieht, wenn er sagt, da ist Amerika was verloren gegangen und das beklage ich an denen, die da um ihre Jobs betrogen worden sind. Nochmal, was ist die Logik dieses Desasters, was er da zeichnet? Angesichts dessen, dass Amerika groß und stark und mächtig und die größte Ökonomie, die größte Macht auf der Welt ist. Und da muss man sich den Schluss trauen. Und der ist, der ist nicht wahnsinnig kompliziert. Man muss ihn nur mal machen. Da übersetzt bis neulich noch Anwärter auf, jetzt Inhaber von dem höchsten Amt dieser mächtigsten Nation der Welt und größten kapitalistischen Ökonomie der Welt. Die totale Konkurrenzüberlegenheit Amerikas in den Anspruch auf totale Konkurrenzlosigkeit. Das ist der, da kann man sagen, das ist, das hat was Hypertrophes, aber das hat seine, das, dieses Rechtsbewusstsein, dass er, wie man das jetzt heutzutage so modern formuliert, dass er richtig volksmäßig essentialisiert, seinem Volk richtig als sein eingeborenes Recht und seine quasi volksnaturmäßige überlegene Tüchtigkeit beilegt. Die tatsächlich ausnahmsweise Position, den ausnahmemäßigen Status Amerikas als eine Nation, die nicht einfach nur über die größte Ökonomie regiert, sondern die größte Ökonomie immer schon genau darin gewesen ist, dass sie die ganze Welt für den nationalen ökonomischen Erfolg ausgenutzt hat. Nämlich richtig, und zwar dadurch, dass sie die Welt überhaupt zu einer Sphäre internationalen Kapitals hergerichtet hat. Also diese Sonderposition Amerikas, dass Amerika wirklich die Nation ist, die sich an keinem Maßstab misst, den sie nicht der Welt selber spendiert hat. Das übersetzt er. Das verabsolutiert er und richtig, das legt er seinem Volk, das macht er zur Natureigenschaft und zum Naturrecht seines Volkes. In dem Sinne, dass er sagt, dann haben wir auch quasi das Abonnement drauf. Eigentlich mit niemandem konkurrieren zu müssen. Konkurrenz ist, wenn Amerika gewonnen hat, bevor sie losgegangen ist. Konkurrenz, also richtig, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, wenn die Welt in Ordnung ist, dann gibt es kein einziges einzelnes Feld, auf dem Amerika sich gegenüber irgendwem geschlagen geben muss. Das ist eine Verabsolutierung, aber die Verabsolutierung von diesem Sonderstatus zu dem Anspruch, quasi wirklich auf dem Feld der Computer, auf dem Feld der Autos und so weiter und so fort, nicht einfach nur überlegen zu sein, sondern in Wirklichkeit gar keine richtigen Konkurrenten zu haben. Und gemessen an dem Maßstab kann man viele Mängel bemerken. Gemessen an dem Maßstab ist eine negative Handelsbilanz ein Skandal. Ist ja nicht so, dass sie nicht auch Traktoren bauen, die Amerikaner, aber wieso führen sie die dann aus Deutschland ein oder aus China oder Südkorea und so weiter? Und diese riesen, fetten, chromglänzenden Ami-Schlitten, die in jedem Ami-Film rumfahren. Wie gibt es denn das, dass die nicht von Amerika aus immer noch die ganze Welt erobern, sondern dass Amerika umgekehrt und so weiter und so fort? Also dieser Anspruch, den sieht er verletzt und ich habe es hypertroph genannt, so absolut wie dieser Anspruch ist, so total ist dann seine Schadensdiagnose. Und das drückt er an dem, das jetzt merkt er, das ist jetzt dieser generelle, besondere amerikanische und Trump-mäßige Inhalt davon, wovon ich vorhin gesagt habe, möglicherweise sogar bewiesen habe, wenn nationale Führer über ihr Volk reden, wenn sie es ansprechen und ihm sagen, seinen Willen wollen sie exekutieren, dann exekutieren sie immer den Willen, den sie definieren. Und das hat hier den Inhalt. Amerikaner, da sagt der Trump, das sind doch die, die immer gewinnen. Und wenn die mal nicht gewinnen, wenn die, was für ihn dann ein und dasselbe ist, dass amerikanische Kapitale abwandern, das ist dann für ihn ein und dasselbe wie, dass amerikanische Arbeiter die Konkurrenz gegen chinesische oder japanische oder sonst welche Arbeiter verloren haben. Der Sache nach haben die natürlich nie mit denen in einer Konkurrenz gestanden. Aber so ernsthaft hegt der diesen totalen Überlegenheitsanspruch Amerikas. Und Überlegenheit jetzt nicht im Sinne eines Bayern München ist die erste Stelle und dann kommen irgendwie noch 17 andere. Und das hat dann kann man richtig punktemäßig ausrechnen, wie viel die anderen bräuchten, damit sie dann die ersten sind. Sondern eine uneinholbare, nämlich mit einer ganz anderen Qualität versehene Nation. So definiert er Amerika. Das hält er als eigentlich dessen natürliche Eigenschaft, also dessen Recht fest und besteht darauf. Und gemessen daran ist, kann er einen Skandal nach dem anderen namhaft machen. Und gemessen daran erklärt sich auch, oder so, wenn man sich das mal so denkt, dann erklärt sich auch, warum das für ihn nicht zu haben ist, verlorene Jobs in der Industrie dagegen aufzurechnen, dass doch wo andere in anderen Branchen die Amerikaner nach wie vor die Größten und die Schönsten und überhaupt alles sind. Das Aufrechnen und Nachrechnen, das hält er selber schon für sich klein machen. Eben gemessen daran, dass der Amerikaner, so wie er ihn sieht und definiert, nämlich ihm als Natur den Anspruch seiner Nation richtig reinreibt, dazu geboren ist, immer und überall zu gewinnen. Und zwar gegen alle anderen, und zwar bevor es losgegangen ist. Deswegen ist er so unempfindlich gegen dieses, schau doch mal, wir haben doch schon wieder ein bisschen Wachstum. Deswegen ist ihm auch, deswegen sind solche ökonomischen Diagnosen für ihn gleich gar nicht anders zu haben. Und das fällt für ihn unmittelbar zusammen mit, dass er sie gleich in Kategorien des Kriminalrechts nur fasst. Wer wem welche Jobs geklaut hat. Dass die nicht einfach ihre Jobs verloren haben, sondern dass die ihnen geraubt worden sind. Das gehört dazu. Und übrigens, so erklärt sich auch sein entschiedener Hass auf das amerikanische Establishment. Also die er unter Establishment fasst. Weil wer dieses... Wer mit so einer, mit von so einem Standpunkt des quasi eingeborenen Rechts auf Uneinholbarkeit antritt, wer überhaupt keinen anderen Maßstab zulässt als die eigene Größe, wer richtig drauf besteht, Amerika misst sich nur an sich selbst und an keinem anderen. Und wenn Amerika sich an anderen anfängt zu messen, dann ist das schon, die totale Degradierung. Wer so tickt, und da ist der Trump überhaupt, darin ist er noch nicht mal besonders, der kann gar keine anderen Gründe für dieses, was er für Niedergang hält, annehmen können als Hausgemachte. Denn er sagt ja nicht, Amerika ist nicht mehr die größte und stärkste und schönste Nation der Welt und die Amerikaner sind nicht mehr die schönsten und tüchtigsten, sondern er sagt, wir sind das alles und trotzdem haben wir nicht das, was uns zusteht. Dann kann das nur daran liegen, dass wir selber daran schuld sind. Das ist übrigens, das ist eine Figur, die hat noch jeder amerikanische Präsident drauf. Auch wenn ihr euch an Obama erinnert, mit dem, dass er sagt, was für, der hat es halt mehr mit so George W. Bushs Kriegsdesastern im Mittleren Osten. Da war der total überzeugt davon, das ist einfach bloß der nicht so smarte Gebrauch unserer riesigen Macht, der dazu geführt hat, dass diese Kriege nicht so wunderbar ausgegangen sind, wie wir es wollten. Wir müssen es nur richtig machen, dann geht es bei uns immer gut. Also das, was du vorhin gesagt hast, das ist eine, da gehört das hin. Das gehört zum Selbstbewusstsein so einer Nation und ihrer Führer und dann auch ihres Volkes, dass es wirklich bloß von ihrem Willen abhängt, alles hinzukriegen, was sie wollen. Und dann ist klar, dann kann das, was er als Niedergang Amerikas ausmacht, kann dann bloß seinen Grund darin haben, dass die Amerikaner selbst schuld sind. Und dann scheidet sich die Nation in solche, die es nämlich wirklich zu verschulden hatten, die nämlich die Macht, die große und unschlagbare amerikanische Macht in Händen gehalten haben und sie ganz und gar unamerikanisch gebraucht haben. Globalism, ich weiß nicht, wie viel von den Speeches und Addresses und so weiter ihr von dem euch wirklich zu Gemüte geführt hat, aber dass er, das ist so der Kern seiner Feindschaft gegen das Establishment, dem er vorwirft, die haben fahrlässig, ohne Grund, weil sie sind doch überlegen, das, was du vorhin gesagt hast, die hätten doch bloß die amerikanische Macht gebrauchen müssen, dann hätten wir alles allen abgerungen und alles wäre immer schön geblieben. Aber die haben die Macht nicht so gebraucht, wie sie es für Amerika gehört. Die haben anderen Geschenke gemacht, haben sich über den Tisch ziehen lassen, Bad Deals sind sie eingegangen und so weiter.
Also ich habe das Gefühl, dass er so weit geht, dass er die als Verräter bezeichnet. Und das sind nicht Leute, die fahrlässig die Macht benutzt haben, sondern ich würde sagen, sie haben die Macht benutzt, aber für irgendein egoistisches, verräterisches Ziel, weil sie sind ja die Gewinner, das Establishment, das sind ja die gewonnen haben, obwohl andere Amerikaner verloren haben, also die gewinnen am Verlieren der anderen. Und das will er abstellen irgendwie. Er will, dass alle gewinnen jetzt. Und ob das geht, weiß ich natürlich nicht.
Ja. Das ist die Eskalation. Das erste ist, es ist der falsche Gebrauch unserer Macht. Wenn wir sie nur richtig gebraucht hätten, dann hätte die ewige Blüte unserer unendlich tüchtigen und mächtigen Nation nie ein Ende gehabt. Und wie kommt's zu so einem Gebrauch? zu so einem falschen Gebrauch? Wie kann der sich überhaupt so einschleifen? Und dann bist du bei dem Vorwurf, das meine ich mit Eskalation, ja, weil die tatsächlich nur an sich gedacht haben, das ist das zweite Moment von Establishment, weil sie einer unamerikanischen Gesinnung gefolgt sind, weil sie nicht fürs amerikanische Volk, sondern nur für sich regiert haben.
Die Diagnose, die Trump gegeben hat jetzt, ja, und auch deine Diagnose, was hat denn Trump für Lösung vorgeschlagen jetzt eigentlich? Und wie siehst du die Perspektive jetzt eigentlich? Ja, war jetzt ja lang gewesen, die Diagnose, die Trump über das amerikanische Volk jetzt und den GWN Zustand getroffen hat. Und jetzt wäre meine Frage gewesen, was Trump denn äußert, was er als Lösung eigentlich ansieht, damit es sich verändert wirklich. Bisher habe ich jetzt nur gehört, die Mauer gegen Mexiko und so weiter jetzt, ja, aber ist ja nicht wirklich jetzt die Lösung. Und jetzt wäre die Frage eben, ich habe es ja nicht mitbekommen, aber was wäre eigentlich die Lösung, die Trump wirklich sieht jetzt, um die Diagnose, die er getroffen hat, wirklich zu einer Veränderung zu führen? Und dann allgemein auch jetzt, was du persönlich als Perspektive wirklich jetzt ansiehst für die nächsten Jahre, was könnte passieren?
Das Letzteres, da muss man bloß die nächsten Jahre abwarten. Das andere, wie kommst du darauf, dass der doch die Mauer nicht als Lösung meinen kann? Wieso denn nicht? Wie bitte?
Also dumm halte ich ihn ja doch nicht. Und selbst wenn, müsste er jetzt was anderes überlegen.
Das ist keine Frage von Intelligenz, sondern das ist eine Frage des politischen Standpunkts. Und ich merke schon, man ist sich gar nicht in der Analyse dessen einig, was den wirklich umtreibt. Weil wenn das stimmen sollte, was ich gesagt habe, dass die Konkurrenz, die ökonomische und daraus erwachsene machtmäßige Überlegenheit der USA dahingehend verabsolutiert, dass ich die USA keiner Konkurrenz unterziehen müssen, bei der tatsächlich offen wäre, ob sie sie gewinnen. Geschweige denn, dass Amerika es nötig hätte, Niederlagen irgendwo einzustecken. Wenn das sein Standpunkt ist, und ich weiß nicht, wo du das her hast, dass es nicht sein Standpunkt ist, weil was anderes sagt er nicht und was anderes kündigt er nicht an und was anderes macht er auch nicht. Aber wenn das sein Standpunkt ist, dann steht dafür die Lösung fest. Dann muss man eben Amerikas Konkurrenzüberlegenheit einfach wieder voll zur Geltung bringen. Nämlich die mit der Macht, über die man verfügt, das Unrecht, dass es überhaupt nur sein kann, dass überhaupt nur begangen worden sein kann, wenn Amerika mal irgendwo sich was hat gefallen lassen müssen, ökonomisch oder sonst wie, um das wieder auszubügeln, um das zu sühnen. Und das mag einem angesichts einer, noch niemand die Konzession mag ich machen, das ist dann auch die Lösung der Probleme, wie er sie definiert. Wenn er schon sagt, das ist doch ein wunderbares Interview von ihm gewesen, er wirft gar nicht der mexikanischen Regierung vor, mit ihrem Dumpingstandort die amerikanischen Konkurrenten übervorteilt zu haben. Naja, als nationale Regierung muss man auf sein nationales Wohl bedacht sein. Er wirft den amerikanischen Vorgängerregierungen vor, dass sie das nicht verhindert haben. Dass sie nicht verhindert haben, dass amerikanische Kapitale nach Mexiko auswandern, dass umgekehrt arme Mexikaner in die USA einwandern. Ja, wenn das die Schadensdiagnose ist, dann passt es doch dazu, dass er einerseits sagt, gegen die einen baue ich eine Mauer und die anderen bestrafe ich mit Strafzöllen. So. Ich weiß nicht, was darin unintelligent sein soll. Das ist halt der Standpunkt eines Präsidenten, der sagt, ich muss nur meine Macht rücksichtslos genug gebrauchen. Dann biege ich alles wieder gerade. Das kann einem in der Hinsicht zu denken geben. Die anderen lachen nämlich nicht, verstehst du, die es wirklich angeht, die lachen nicht und halten das für unintelligent, sondern die sagen, scheiße, da kann was auf uns zukommen. Das kann einem in der Hinsicht zu denken geben, dass er offenbar dann doch nicht so ganz verfehlt, wie internationale Konkurrenz, wie die Konkurrenz der Nationen um den Reichtum, den kapitalistischen Reichtum der Welt funktioniert. Dass das eine Frage von gewaltsam hergestellten Konkurrenzbedingungen ist, dass Konkurrieren, Weltmarktkonkurrenz um Warenhandel, um Kapitalinvestitionen und so weiter, dass das heutzutage offenbar wirklich dahin angekommen ist, dass es eine Frage ist, wer nimmt wem was weg? Welcher Staat kann seine Macht so beeindruckend in Szene setzen und ins Spiel bringen, dass er den anderen Nationen wirklich Schäden aufnötigen kann? Offenbar ist der nicht einfach nur unintelligent. Ob Amerika sich in dem Sinne, in seinem Sinne wieder aufrappelt, die Frage kann ich nicht beantworten und die will ich auch gar nicht beantworten, weil, wie gesagt, vom ganzen Ausgangspunkt her, ich habe sowieso nicht damit zu tun, mich zu fragen, stimmten die Krisendiagnose, sondern ich bemerke an ihr, wie gesagt, erstens den ganzen sehr weitgehenden, sehr absolutistischen Anspruch auf Konkurrenzlosigkeit, und zwar einer Macht, die natürlich in Konkurrenz zu anderen steht. Das ist gerade das Kitzelige. Das ist das Gegensatzträchtige. Dass natürlich amerikanische Kapitale mit anderen konkurrieren. Aber der Präsident dieser Nation sagt, wir haben zu gewinnen. Und wenn wir das nicht auf allen Feldern tun, dann muss unsere Macht, und die ist ja wohl die größte, verglichen mit allen anderen und erst recht verglichen mit jedem einzelnen anderen, also mit jeder einzelnen Nation auf der Welt, dann müssen wir unsere Macht nur entschieden genug ins Spiel bringen. Da kann es einem ein bisschen gruselig werden. Ja? Das würde ich für intelligent halten. Aber zu sagen, der spinnt doch wohl. Und wie soll es denn in 3 Jahren aussehen? Das halte ich nicht für übermäßig schlau. Nochmal so viel, wenn die anderen Nationen, die Deutschen, die ja bekanntlich die ökonomische Vernunft abonniert haben, die aller Welt jetzt sagen, Freihandel, das ist es. Und dagegen vergeht sich der Trump und so weiter. Wenn die es gar nicht einfach bei Appellen an die Vernunft belassen, sondern ihrerseits sich umschauen, ihrerseits wissen, sie müssen gewappnet sein, sie müssen sich wappnen und was immer sie dann, worauf immer sie dann kommen, dann beweist das doch eben, dass der Trump damit recht hat, dass die Konkurrenz auch und gerade die ökonomische Konkurrenz der Nationen gar nicht einfach eine ökonomische Konkurrenz ist, sondern dass es immer eine Konkurrenz ist darum, wer kann seine Macht dafür gegen die anderen Mächte so weit ins Spiel bringen, dass er Konkurrenzbedingungen setzt, von denen man selber profitiert. Wenn der mit solchen Aktionen, ich kündige Freihandelsabkommen oder ich kündige an, sie zu kündigen, ich mache Strafzölle oder ich kündige sie an, wenn er damit nicht einfach nur als Dummkopf verlacht wird, sondern wenn man sich vor ihm fürchtet, nämlich die es betrifft, dann zeigt das, wie viel zwischenstaatlicher Gewalt, wie viel zwischenstaatliche Gewalt überhaupt in dem steckt, was die einen als Globalisierung feiern und die anderen als Globalism verteufeln. Zu dir da hinten wollte ich noch was sagen. Ich weiß nicht, wie ernst oder kokett du das gemeint hast mit, ob dann alle was davon haben, wenn der Trump sich durchsetzt. Mit seinem, wir sind alle Amis, wir sind alle hardworking und ich bin einer von euch. Das nur noch ganz zum Schluss. Dann diskutieren wir fleißig. Als letzte geschlossene Anmerkung von mir. Dieser hardworking American, wenn du dir überlegst, was das für eine, oder ihr euch mal überlegt, was das für eine Figur ist, der so gilt als, das ist der Inbegriff des Tüchtigen, des Selbstständigen, sich um sich selbst und um die Seinen kümmernden Amis. Und man geht dem mal 3 Gedanken lang ein bisschen nach. Dann kann die Frage, und wem nützt das oder ob das dann allen nützt und so, eigentlich keine Frage mehr sein. Weil das Erste ist schon mal, diese tüchtigen Amerikaner, die jetzt, von denen der Trump selber sagt, die hocken zu Millionen auf der Straße. Offenbar ist die Wahrheit über die, wenn man sie mal als die wirklichen nimmt, nicht ganz die, dass ihre Tüchtigkeit das Mittel und der Grund dafür ist, dass sie sich ernähren, dass sie ihre Familie ernähren und dass sie damit Amerika groß und beautiful machen. Irgendwie steht so ein, auch so ein ganz tüchtiger Ami, der quasi einen Erfolg, der einen Erfolg mit der Muttermilch eingesogen hat, mit seiner ganzen Tüchtigkeit, ziemlich blöd in der Gegend. Wenn es nicht irgendeinen anderen Ami gibt, der mit seiner Tüchtigkeit irgendwas anzufangen weiß. Und wenn der, das ist, wenn der Trump sagt, die haben ihre Jobs verloren, dann thematisiert er erstens die totale Abhängigkeit dieser hardworking Klasse, hätte ich fast gesagt, dieser Amerikaner, davon, dass jemand sie dafür bezahlt, dass er für sie tüchtig ist. Und wenn er dann zweitens ein ganzes politisches Establishment dafür verantwortlich macht, dass die Unternehmer heutzutage die Amerikaner nicht mehr anstellen, sondern entweder in Amerika irgendwelche Illegalen oder gleich nach Amerika abwandern, dann thematisiert er, dass der stolze, selbstständige Amerikaner, der nur seinem Materialismus frönt und darin die Nation groß und stark macht, nicht nur von Unternehmern abhängig ist, sondern gleich noch in einer doppelten Abhängigkeit, nämlich auch von den Entscheidungen einer politischen Klasse abhängt, die den Unternehmern der Nation die Bedingungen dafür servieren, dass sie dann auch Amerikaner an- und einstellen. Der Sache nach, und das kriegt man sogar noch an dessen Art, über die zu reden und sie zu bedauern mit. Der Sache nach ist der hardworking American, der moralisch eben dafür steht, für Selbstständigkeit und Tüchtigkeit, Selbstverantwortlichkeit, sich um sich selber kümmern, das Können, das Wollen, darin stolz und erfolgreich sein. Der Sache nach ist es die trostloseste und abhängigste Figur, die man sich denken kann. Wenn man an die Wirklichen denkt, wenn man daran denkt, was man auch als, und gerade von, aber sagen wir mal, auch als Amerikaner braucht an Mitteln, dass es da total drauf ankommt, ob man seine Tüchtigkeit mit oder ohne Geld auslebt. Ob man tüchtig darin ist, zu arbeiten oder ob man seine Tüchtigkeit darauf verwenden kann, andere für sich arbeiten zu lassen. Ja, das macht auch in Amerika den entscheidenden Unterschied aus. Man muss bloß davon absehen, man muss bloß vom Allerwesentlichsten absehen. Dann bleibt nur noch Tüchtigkeit übrig. Dann bleibt nur noch übrig, darin sind sie alle gleich. Jeder muss sich um sich selber kümmern. Jeder muss sich um sein Einkommen kümmern. Darin ist dann glatt ein Trump, ein Milliardär, damit man auch das Rätsel mal noch löst, was so vielen deutschen, wohlmeinenden Menschen irgendwie unlösbar ist. Darin, in dieser Abstraktion, ist so ein Multimilliardär, wenn er dann nicht ein totaler Aufschneider ist, ist er aber so ein Immobilienmogul tatsächlich eins und einig mit Leuten, die für ein, weiß nicht wie viel, $1,000 im Monat brutto irgendwo schaffen gehen. In dieser, also da merkt man, der ist eine Kunstfigur. Und wenn man die Kunstfigur hochleben lässt und sagt, die soll wieder gedeihen und der soll gut gehen, dann kann das überhaupt nicht einschließen, dass das ganze Volk auf einmal umgekehrt, dann schließt das alle Gegensätze ein und die eben vor allem sich entlang dem geltend machen, ob sie neben ihrer Tüchtigkeit auch noch Geld haben oder ob sie welches verdienen müssen. Aber darin ist der hardworking American, in dieser bescheuerten Abstraktion, ist er das Sinnbild für die Größe Amerikas. Und da muss man dem Trump, oder kann, da kann man ihm Heuchelei oder sonst was vorwerfen. Aber man kann vor allem auch zur Kenntnis nehmen, dass in Amerika ganz ungeschminkt und unrelativiert das Leben ein Konkurrieren gegeneinander ist, dass die Gesellschaft ein Haufen von Konkurrenten ist, die sich wechselseitig die Mittel streitig machen und darf darin voneinander abhängen, dass da schon auch der ganze moralische Kitt der Gesellschaft ist. Und das kann man ihn vorwerfen als Ellbogenmentalität, aber das will ich lieber nicht. Weil erstens, auch in Deutschland, der Messière hat es einem ja am Wochenende wieder vorgeführt, auch in Deutschland diese bescheuerte Abstraktion, hier bei uns zählt übrigens Leistung. Wir geben uns die Hände, tragen keine Burka und Leistung zählt. Das war ja so seine Ansprache in der Bild-Zeitung. Die Verklärung des privaten Konkurrieren-Müssens zu einem Wert, auch in Deutschland nicht unbekannt ist. Und zweitens, dieser Zusatz, ob der einen schmeckt, ob man den hochhalten will, das wage ich auch zu bezweifeln. Wenn dann zum Beispiel ein Schulz sich hinstellt und sagt, Deutschland und überhaupt diese Seite des Atlantik, die zeichnet sich doch dadurch aus, dass wir nicht einfach nur Ellbogen gegeneinander ausfahren, sondern dass wir noch höhere Werte kennen als den privaten Materialismus des Geldes. Und was er dann an höheren Werten aufführt, da wird es einem schon allein deswegen schlecht, weil das alles kompensatorische, sekundäre Tugenden von nichts anderem als eben Konkurrenz sind. Solidarität so als und Gerechtigkeit und so weiter und Mitleid mit denen, die benachteiligt sind. Das sind überhaupt nur da Werte, wo das Leben im Wesentlichen, die eben die Gesellschaft und das gesellschaftliche Miteinander ein einziges Gegeneinander des privaten Materialismus ist. Und wie gesagt, die Amerikaner, zumindest der eine Teil der Amerikaner, erspart sich diese Heuchelei. Deswegen übrigens ist es so, deswegen hat er keine Probleme damit, anzugeben, wie nur was, damit, dass er der affengeilste Immobilienmakler am Hudson River ist oder irgendwie was. Der privaten Reichtum angehäuft zu haben, ja, das ist in den USA nicht nur der Sache nach ein Erfolg, sondern das adelt zugleich den moralisch, der ihn auf die Seite gebracht hat. Deswegen hat er es auch, nicht nur Bescheidenheit nicht im Programm, sondern umgekehrt, weil ökonomischer Erfolg der privaten Bereicherung moralisch den Erfolgreichen ins Recht setzt, muss der sich auch Rücksichtnahme und sei es bloß der formellen, demonstrativen Art gegenüber anderen nicht bieten lassen. Also diese Tour des gegenüber Frauen, was weiß ich, was für Minderheiten, Benachteiligten, Behinderten und so weiter und so fort, die neben dem, dass sie ökonomisch am Arsch sind, wenigstens moralisch hochleben lassen. Das ist zumindest in der Abteilung Amerika, für die Trump steht, aus eben diesem Grund keine verbreitete Übung. Aber wie gesagt, ob einem diese europäische Tour des verlogenen, wir bestehen aus mehr als dem Kapitalismus, an dem der Staat die Leute sich abarbeiten lässt, ob einem das besser gefällt, das wage ich zu bezweifeln. Gut, jetzt mache ich erstmal Schluss und sagt mal, was euch noch einfällt.
Ich wollte nur noch was zu den Gewinnern und Verlierern sagen. Also ich denke, die Abstraktion, die der Trump macht, ist irgendwie, wir sind alle Gewinner. Und wenn wir nicht alle Gewinner sind, dann muss es irgendwelche Gründe dafür geben. Also es gibt die Verräter, es gibt die Versager und es gibt irgendwie die Räuber, also den Leuten, haben nicht gewonnen oder sind keine Gewinner mehr, weil ihnen Leid angetan worden ist. Und das muss er verhindern. Also er muss verhindern, dass den Leuten die Jobs gestohlen werden von den Chinesen. Die sind ja alle geraubt worden, das ist ja eine Räuberbande. Das ist ja gar kein Welthandel, sondern Amerika lässt sich ja berauben, weil es fair ist, aber die anderen halt nicht. Und das muss er unbedingt verhindern. Und wenn er sagt, wir sind alle Gewinner und ich kümmere mich darum, dass wir alle Gewinner sind, dann hat er ja die Leute im Sack im Sinne von, wer dann kein Gewinner ist, der ist entweder ein Verräter, ein Versager oder selber ein Räuber und hat halt dabei irgendwie Scheiße gebaut. Der sitzt dann so recht auch im Knast oder. Also die amerikanische Abstraktion ist irgendwie für mich der Gewinner. Wir sind Gewinner. Und in Deutschland mag es was anderes sein. Wir sind Brüder oder Blutsgenossen oder was weiß ich. Aber dort ist es der Gewinner, glaube ich.
Wie bringst du das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem, was du vorher ja konzertiert hattest? Trump richtet sich doch jetzt gerade an die Verlierer der Gesellschaft. Ne? Jetzt, du wolltest doch sowas sagen wie, der Trump hält das Ideal des Gewinns gegen die Wirklichkeit fest und sagt, okay, wenn es jetzt mal nicht hinhaut, dann muss es irgendjemand vergeigt haben. Jetzt ist ja gerade sein Bezugspunkt immer das Establishment, gegen das wettert er ja. Jetzt hat sich das bei dir aber so angehört, wie als würden jetzt gerade die Verlierer, nämlich die aus Detroit, von ihm das Fett abbekommen, wenn sie jetzt im Knast zum Beispiel sitzen und wie meintest du das? Ich habe das nicht richtig.
Das ist das, was ein bisschen schwierig zu begreifen ist. Ja, der hält den Amerikaner für geboren, um erfolgreich zu sein. Und zwar erstens als Nation. Ja, zum Beispiel. Ja, und vor allem ist es wo in America we understand that a nation is only living as long as it is thriving. Also das Konkurrenz, ja, da mag nicht jeder gewinnen. Das muss man gar nicht leugnen. Aber Konkurrenz, dieser Modus, das da gefasst als das ist unsere Art zu leben und zusammenzuleben, dass das die Art ist, wie jeder erstens immer das Beste für sich bestrebt ist rauszuholen. Immer angestachelt ist dazu, besser zu werden. Ja? Vielleicht nicht gleich ganz oben anzukommen, aber wenigstens sein Häuschen und so. Und das Idealbild des fleißigen amerikanischen Arbeiters, das ist ja auch bei ihm nicht, die werden alle Millionäre, so wie er. Aber sie arbeiten sich ein bisschen Wohlstand und ihre Kinder dann auch und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann eine Nation lebt nur, solange sie strebt. Ja, ich weiß nicht, ob das ganz gut übersetzt ist, aber strebend sich bemüht, ja, das Beste aus sich rausholt, was das dann halt jeweils ist, das macht dann auch die Nation als Ganze zu dieser unwiderstehlichen und unwiderstehlich überlegenen Nation. Also das, was so bei uns hier in Deutschland oder in Europa immer so zwei Sachen sind. Einerseits das Volk zu denken als, das Kollektiv, der Kampfverband gegen die anderen. Und da eine Volkseinheit und eine Volkseinigkeit beschwören, die liegt jenseits dessen, dass sie der Sache nach alle in Konkurrenz gegeneinander gehetzt sind und in der stehen und sich in der abarbeiten. Und zwar nicht um Frauen oder Kinokarten, sondern um so die brutal elementaren Notwendigkeiten des Lebens, Job, Geld, Wohnung sogar. Das fällt, diese beiden Momente, die richtig, teilweise richtig als gegensätzlich auch besprochen werden, sodass Konkurrenz einerseits als, das ist ein Segen, weil die belebt bekanntlich das Geschäft und sorgt dafür, dass überhaupt der Reichtum entsteht, der entsteht. Aber auf der anderen Seite darf es nicht nur bei der bleiben, sondern Konkurrenz braucht ihr Korrektiv durch den Staat, durch Solidarität und so weiter und so fort. Diese beiden Momente des Volks als Kollektiv in Konkurrenz gegen die anderen und der Individualismus des privaten Geldverdienens, das fällt in Amerika, dafür steht der Trump. Das fällt in Amerika zusammen. Da ist Konkurrenz, da gilt, also zumindest dieser Hälfte der amerikanischen Nation, gilt Konkurrenz selber als wert und als gemeinschaftsstiftend. Und da darf man sich, das muss man kapieren, gleich noch ein Satz. Und man macht sich den Gedanken nicht leichter, wenn man getrennt davon, wie Trump das bebildert, Man muss ja umgekehrt von der Bebilderung einen Schluss drauf machen, was bebildert er da eigentlich? Welche Sittlichkeit, welche nationale Sittlichkeit und welches Bild von Volk? Und man macht sich das nicht leichter, wenn man dann selber versucht, sich das auch noch zu bebildern und sich zu fragen, wie tütet denn der eigentlich die Welfare-Empfänger ein? Ja, bitte.
Weil ihr heute das Thema beim Trump hattet, von wegen, dass der originell sein soll, denke ich mir, es ist doch gar nicht keine Sensation oder nichts Originelles, dass Arbeit nicht bloß, und zwar weltweit, leider Gottes oder wem auch immer, tatsächlich noch andere Ansprüche kennt, außer dass da jemand ein Auskommen hat. Und da wohlmöglich ein auskömmliches Leben von hat. Also Arbeit, das wird da auch noch anders in Anspruch genommen. Also das ist die Nation, ja, in Konkurrenz der Arbeit anderer Nationen voranzubringen hat. Das soll es leisten, dass wenn die Leute dann in irgendeiner Fischmehlfabrik sich abarbeiten, dass wohlmöglich die sich gegen andere Fischmehlfabriken durchsetzen. Also die Arbeit wird, das ist ja nicht so, dass die Leute irgendwie entlohnt werden, so nach dem Motto, was brauchst für dein Leben, um Auskommen zu haben, jetzt kriegst du es, ja, arbeitsbrav und dann kriegst du es. Nein, das ist gar nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung von Arbeit. Und da ist nichts Originelles, wenn der Trump sagt, die hat tatsächlich noch was mehr zu leisten.
Auf der einen Seite war die Definition von sozialer Lage, ne? War ja eh schon die Abstraktion, also die dir nochmal nach der Seite hin einfällt. Es ist doch weder die Sache des Arbeitgebers bei seinem Lohn das Maß daran zu nehmen, was der dafür sich krumm zu legen hat, braucht. Noch wie viel er, ob ihm das gut tut, wie er sich krummlegen muss. Die Abstraktion, die ist eigentlich ausgedrückt gewesen, indem er hält die ganze Nation als in ihrer Gemeinschaftlichkeit als welche, die auf verschiedenen Etagen, aber jeder für sich konkurrieren. Und bei dem abstrahiert von welchen Mitteln und das, was du jetzt nochmal erinnerst, ja, die Abhängigkeit nimmt ja auch nie und nimmer Maß daran, was wer an Auskommen will. An das denkt jetzt erstmal der Trump nicht im Sinne, dass das Maß sein soll. Also das als unoriginell war jetzt nicht gemeint, falls das Missverständnis war. Also der Trump selber, also da wollte ich das jetzt vielleicht verbinden nochmal mit einer Ergänzung zu dem Hinteren. Also so ganz, wenn der das Ethos der Konkurrenz als Materialismus bespricht, dann ist in dem Privatmaterialismus des Geldes einerseits die Notwendigkeit sowieso nicht Thema, sondern als Bewährungsprobe. Aber auch die jeder für sich will. Und erstens egoistisch für sich will, zweitens für seine Familie und drittens vor allen Dingen unabhängig. Also da ist in dem Konkurrenzethos ist schon mit ausgedrückt, dass es ja jemanden zur Last zu fallen, also gar den Staat dafür zu anspruchen, ist im Prinzip, außer man ist wirklich verunfähigt als Behinderter oder so, ist im Prinzip schon ein Mangel an Willen zur Konkurrenz. Und dann denkt er erstmal nicht gleich an Sieger und Verlierer, sondern erstmal, wie kann das wahr sein? Also dann nimmt er, deutet er auf Chicago oder den Rust Belt und was da alles beieinander ist und sagt, da ist eine, nicht die sind Verlierer, sondern da ist ein ganz, das sind ganze Abteilungen nicht mehr Mittel der Amerikaner, indem sie ihnen nicht mehr die Gelegenheit der Bewährungsprobe der Konkurrenz gleich des sich um sich kümmern, gleich niemanden mehr zur Last fallen. Und dann geht da die Kette der Schuldfrage los. Das ist erstmal nicht, wer fliegt aus dem Job raus oder nicht. Also da ist die Selbstverständlichkeit eh klar, da wird sich schon wieder bewähren wollen, also 300 Kilometer weiterschauen, ob ihn dort ein Arbeitgeber haben will und dort wieder sein neues Pursuit of Happiness schmieden. Das ist erstmal gar nicht so gedacht, sondern wer verhindert das? Und da war ja erstmal der eine Gedanke in erster Linie erstmal die das Establishment oder die bisherige Politik. Und wo da ist in dem Verhindern ist erstmal gesagt, da müssen unfaire Praktiken vorliegen. Erstmal im Verhältnis zum Ausland, also in seiner Rede kauft amerikanisch und stellt amerikanisch ein. Da war irgendwie klar, Konkurrenz, das war der Maßstab der Konkurrenzlosigkeit. Für Amerika gibt es nur, wenn es subventionierte Dumpinglohne, verseuchte, schlechte Gebrauchswerte oder sonst was gibt. Auf alle Fälle, schon wenn in Amerika schon ein Amerikaner Konkurrenz, die er nicht als Bewährungsprobe nehmen kann, da muss schon was grundsätzlich schieflaufen. Und deswegen kommt dann auch die andere Distinktion muss was grundsätzlich schieflaufen und so fasst er das auch als Privileg, was nur den Amerikanern zusteht. Also in dem, darin ist dann auch das Ausgrenzende zu Immigranten, wenn sie nicht richtig hochoffiziell von Amerika, wo er die Praktiken ja jetzt auch prüft, ob auf der obersten Ebene überhaupt zuerst geschaut worden ist, dass Amerikaner als erstes das Privileg der Bewährungsprobe in Silicon Valley haben. Also nach dem Muster prüft das durch, nicht in einem wirtschaftspolitischen Sinne, sondern in einem Sinne, dass dieses Recht auf Erfolg steht, Amerika zusammengeschlossen mit seinen American Hardworking People zu. Und dann kommt das negativ Brutale zu, ja, wenn jemand anderer sich für weniger Lohn in der Konkurrenz hergibt, weil er anders gar nicht genommen ist, dann versaut er dem Amerikaner seine Bewährungsaffäre Konkurrenz. Also ist zu besichtigen, inwieweit er überhaupt noch reingelassen wird. Wenn er illegal ist, dann abgeschoben zu werden. Das ist erstmal das Prinzip des America First. Und dann die anderen Geschichten überlasse ich jetzt mal wieder der Debatte. War jetzt nur nochmal die Wiederholung, ist ja noch da. Also, weil das bei dir dann so ganz unbestimmt war. Wer ist Versager, wer ist Dieb, wer ist das? Der ersetzt nicht alle moralischen Etiketten untereinander.
Ich weiß gar nicht recht, ob ich dich vorhin richtig verstanden habe. Du hast das so hingesagt, als ob das die selbstverständlichste Angelegenheit von der Welt ist. Jetzt, wenn ich das aufgreife, was sie gesagt hat, so, das ist die, das, die Nation und den Reichtum und den Wohlstand und die Größe und Stärke der Nation als großes, einerseits als Gemeinschaftswerk und nämlich als das praktizierte Privileg zum freien Konkurrieren zu nehmen. Das ist die Art, das hochleben zu lassen und das zu feiern, was der Sache nach, wenn ich dich da richtig verstanden habe, oder was der Sache nach das ist, worauf du hingedeutet hast. Dass nämlich die Wahrheit davon ist, dass der Amerikaner in dem Maße also dafür tüchtig ist und nur als Abfallprodukt davon überhaupt von seiner Tüchtigkeit leben kann, dass er einerseits amerikanische Kapitale und damit dann die amerikanische Staatsmacht groß, reich und mächtig macht. Ja, das ist auch in Amerika das Verhältnis. Dafür ist in Amerika auch das, die Arbeit derer, die arbeiten da. Das, aber, und das unterscheidet wiederum diese Nation nicht groß, auch von der unseren. Dieser Gegensatz, dieser sehr einseitige und sehr einseitig gedeihliche Instrumentalismus in Bezug auf die Arbeit, wofür ist sie da, wem nützt sie, der wird beschworen als unsere Nation gedeiht, wenn jeder die Chance hat zu zeigen, was in ihm steckt. Also das, worauf sie nochmal hingewiesen hat, dass der am ganzen Arbeiten, das ist ja für sich schon so eine Verrücktheit, Hardworking nicht als, das ist eine Beschimpfung oder eine Bemitleidung, sondern das ist ein Lob, weil nämlich am ganzen Hardworking überhaupt bloß die Seite übrig gelassen wird, der freien Betätigung, des sich Kümmerns um sich selbst, selbstverantwortlich und dem eigenen Interesse und sonst nichts verpflichtet. Und das als das ist kein schlimmes Schicksal und das ist auch kein Gegensatz, sondern gerade darin steckt die Gemeinsamkeit mit allen anderen, also die Gemeinschaftlichkeit und Gemeinschaftsförderlichkeit von dem Zeug. Und um das auch nochmal aufzugreifen, weil sie hat es auch als Stichwort gesagt und ich vorhin auch zweimal, wenn ich richtig mitgezählt habe. Family Values, die stehen in Amerika so wie nirgendwo sonst in der kapitalistischen Nation. Für dieses In-Eins-Fallen von privatem Materialismus, dem puren Egoismus des Geldes und und der moralischen Verantwortlichkeit. Da ist Familie ist das, indem man sich um sich kümmert, tut man gutes Werk. Das ist die Wahrheit von allen Zeichentrickserien, von Simpsons bis zu Family Guy. Und eben diesen Adel, den da das sich um sein Geld kümmern, pur als das hat, den moralischen Adel, dafür, dass das ein Dienst noch an was anderem ist, unmittelbar, dafür steht Familie. Da ist ja nicht das große, große Ganze, sondern das kleine, große Ganze, für das man da tätig ist. Das ist übrigens auch, nur damit man sich dieses Puzzle so ein bisschen zusammensetzen kann, jetzt hat man noch ein kleines Steinchen. Das macht erstens das sowieso aus, was man immer von amerikanischen Politikern kennt, dass sie immer ihre Frauen vorzeigen müssen und ihre Kinder mit Hund oder so. Und deswegen, weil der Trump auch ein Radikalinski davon ist, hält weder er es für anrüchig, noch seine Anhänger, dass er richtig die Besetzung von Ämtern, das sich einnisten im Apparat der Macht in Washington, dass er das wirklich unmittelbar als das betreibt, was man hier dann als Nepotismus beschimpft. Obwohl es gar nicht die Nepoten, sondern die Tochter und der Schwiegersohn sind. Also die Familie in die Posten der Macht bringen. Das ist nichts Anrüchiges für welche, die sagen, die Familie ist doch sozusagen wie die Nation im Kleinen. Dieser kleine Kampfverband im Großen. Jetzt müsste, wenn er mir schon keine Fragen stellt oder Kritiken äußert,
Also eher eine Frage. Und zwar würde ich gerne deine Meinung zum Militär der USA hören, weil ich habe das Gefühl, es war lange Zeit, war das Militär so eine Art Welfare State innerhalb der USA. Jeder, der rausgefallen ist aus dem Konkurrenzsystem, sich eben selber nicht etablieren konnte, der hatte wenigstens noch die Möglichkeit, zum Militär zu gehen. Und das ist aber in den letzten Jahren weggefallen und abgebaut worden. Da sind massiv Militärbasen geschlossen worden, die Leute sind entlassen worden und auf der Straße gelandet. Und früher war ein relativ großer Prozentsatz der Leute halt beim Militär beschäftigt in irgendeiner Form. Hast du dazu noch was? Anmerkung?
Naja, das amerikanische Militär hat neben dem, dass Bewohner, dunkelhäutige Bewohner des Rust Belts irgendwie da untergekommen sind, auch noch einen Zweck gehabt. Und der bestand in dem, was man Machtprojektion nennt. Also die Ansprüche der USA an die Welt, nämlich an die Ordnung von souveränen Mächten, die diese Welt nun mal bevölkern, zu gewährleisten, überhaupt zu definieren und da durchzusetzen, wo es notwendig ist. Das ist und war der Zweck der Armee. Der ist nie gewesen, ich weiß gar nicht, ob du das sagen wolltest, der ist nie gewesen, dass man verarmte Afroamerikaner oder Latinos oder sonst wen vor dem Gefängnis bewahrt. Gemessen daran ist die Armee behandelt worden, dafür ist sie aufgerüstet und manpowermäßig ausgeweitet worden. Und wo sich die Militärdoktrin verändert hat, ist sie eingedampft worden. Das hat das ist ein sachfremder Gesichtspunkt, den man einer Armee anlegt, wenn man sich fragt, was taugt sie als Welfare State, als Ersatz-Welfare State. Soll man sich lieber fragen, wofür hat sie getaugt? Und auch zur Armee, zum Gebrauch der Armee oder zu ihrem Nichtgebrauch der Armee hat der Trump eine Meinung, und die beziehen sich alle nicht auf die Welfare-Wirkung, die sie hatte oder nicht, sondern auf das, wie sie gebraucht oder vielmehr in Trumps Augen ja nicht gebraucht worden ist, um Amerikas Ansprüche gegen den Rest der Welt unwidersprechlich zu machen. Aber wie gesagt, das ist die ganze große zweite Abteilung, wie Trump eigentlich sich ins Verhältnis zum Rest der Welt setzt und wie er auch da dem Establishment vorwirft, alles vor die Hunde hat gehen zu lassen. Ich wollte euch mal fragen, welche Meinung ihr zu Donald Trumps Twitter-Tätigkeit habt. Habt ihr euch mal gefragt, warum der twittert früh um 5? Und ansonsten, jetzt gab es ja wieder so einen kleinen Skandal, jetzt ist er da einfach ein CBS-Anchorman, den er extra ins Weiße Haus eingeladen hat, einfach sitzen lassen, mitten im Interview, und ist rausgegangen und hat gesagt, leck mich am Arsch mit deinen Fragen. Also das Verhältnis von Trump zur Presse, das wollte ich noch ganz kurz, weil das ja auch eines der Hauptfelder der Kritik auch in den USA, aber vor allem auch von hierzulande ist an ihm. Der scheut die freie Presse, der kann mit Kritik nicht umgehen und so weiter, ist immer zu beleidigt. Was sagt ihr dazu? Wie erklärt sich das aus dem, was ich versucht habe, in diesen drei Schritten zu erläutern? Ja, Lernzielkontrolle. Diese Radikalisierung, also das, die, wenn man so will, die Radikalisierung der Demokratie auf ihren faschistischen Kern, um es mal so ganz brutal zu sagen, die seine Eigenart ist, nämlich das im Amt, die in der Eroberung des Amtes die Bestätigung dafür zu haben, dass er die Verkörperung des Volkswillens ist, die macht nicht nur überflüssig, sondern die duldet eigentlich nicht, dass dann zwischen ihm als dem Führer und dem Volk noch irgendwelche Vermittlungsinstanzen existieren. Das ist das, wofür sich Demokratie ansonsten preist und wie sie ansonsten Volkswillen organisiert und die Herrschaft auf den Volkswillen verpflichtet, den die Herrschaft zugleich definiert, nämlich mit lauter Instanzen, unter anderem eben auch einer Öffentlichkeit, die so richtig als Ethos die kritische Distanz zu den Machtinhabern hat. Und zwar im Namen des Zwecks, für die Machtämter da sind. Das ist aus dieser radikalisierten Position, zugespitzten Standpunkt aus, ich bin doch jetzt mit mir im Amt regiert doch das Volk. Dann brauch's nicht erstens noch irgendwelche Vermittlungsinstanzen, weil die das, oder Kontrollinstanzen, die so richtig institutionalisiert das Misstrauen in denen, der das Amt inne hat, verkörpern. Und nicht nur das braucht's nicht, sondern das verträgt sich dann auch nicht, dass ich irgendwelche Leute zwischen mich als Führer und das Volk, das ich führe, schieben und permanent anzweifeln, dass ich wirklich den Volkswillen exekutiere und damit eigentlich nicht nur mich um meine Freiheit, sondern auch das Volk um sein Regiment bringe. Auch da ist er sich total sicher, dass in der Kritik der Medien, die er als Fake News immerzu beschimpft, dass in dieser Kritik der Medien an ihm eigentlich das Volk an der freien Entfaltung und Durchsetzung seines Willens gehindert wird. Und das ist das, was du sagst. Er hat auch mit dem Amtsantritt eben bewiesen, jetzt ist es amtlich, er ist der Exekutor des Volkswillens. Also verwirklicht sich der Volkswille auch dann darin, dass er diesem Erfolg die freie Wahrnehmung des totalen Rechts auf die Durchsetzung seines Willens folgen lässt. Und dieses "Mein Erfolg gibt mir Recht", also dem Volk seine Freiheit zurück, das verletzt so eine Presse genauso systematisch mit ihrem ewigen, wir müssen noch gucken, was der für Unfug oder Fug macht. Wir müssen ihn überprüfen darauf, also richtig dran festhalten, das Amt ist das Amt und er ist bloß der vorübergehende Amtsinhaber. Da besteht er auch an dieser Stelle besteht er drauf, dass diese Differenz zwischen Amt und Person nicht nur vorübergehend, sondern endgültig und total gestrichen ist. Und das macht im Übrigen, kann man jetzt auch gleich noch einkassieren, auch das ganze Rechtsbewusstsein, positiv ausgedrückt, das Rechtsbewusstsein, negativ ausgedrückt, die Beleidigtheit aus über jeden Einspruch, den er von anderen Instanzen erfährt. Also erstens seine moralische Verachtung für das eingehauste demokratische, gewaltenteilungsmäßige Getriebe und dann auch so sein personell und medienmäßig und so weiter geführter Kampf gegen diese Richterknorken da, die ihm immer seine Dekrete vermasseln, gegen Gemeinden, also diese Kommunen in Amerika, die sich so als Safe Havens für illegale Flüchtlinge aufspielen und so weiter. Das sind jetzt nicht gleich so richtig die ganz harten faschistischen Übergänge im Sinne von, er schafft das jetzt alles ab. Aber da steht, und da merkt man übrigens auch, wie viel Misstrauen in die eigene Gewaltenteilung in der Demokratie selber immer schon angelegt ist. Gerade in den USA, die so, die von Haus aus die autokratischste Demokratie ist, die es gibt, mit den ganzen Befugnissen und Sonderbefugnissen, die so ein Präsident hat. Das macht er geltend. Sein Recht, nämlich das Recht des amerikanischen Volkes, das er durchregiert.
Ja. Nun war es ja gerade in den USA so, dass in der Vergangenheit die Regierenden die Exekution ihres oder des Volkswillens durch ihre Person sehr gerne haben messen lassen an dieser Presse, dass sie A, alles durchsetzen konnten, obwohl es ja diese und jene strittigen und kritischen Dinge gab und waren stolz darauf, dass es trotzdem ging und dass es gerade deswegen auch ging und dass so ein Misstrauen gegen das Establishment gerade durch diese sogenannte vierte Gewalt, da waren sie ja sehr stolz drauf. Also kann doch das, was Trump jetzt offenbar zum Wahlerfolg gebracht hat, hätte er auch verlieren können, oder Erdogan oder keine Ahnung was, oder eben auch wie hier von der Lügenpresse geredet wird, entspricht er dann auch irgendwo eher einer Variante, die jetzt von vielen als im Rahmen der direkt oder indirekt empfundenen Neuaufmischung der Staatenkonkurrenz offenbar jetzt, aber eben auch nur jetzt, ihnen irgendwie wichtig oder richtig erscheint. Und nur jetzt eben als störend im Betrieb, wo man vielleicht doch jetzt mal eine durchsetzungsfähige Regierung braucht, die also in dem normalen, erfolgreichen Alltagsbetrieb gar nicht so notwendig ist. Also es ist ja nichts...
Das darfst du nie sagen. Wo hast denn das her, dass jemals eine Presse irgendeine Durchsetzung verhindert hat? Ich kenne das nicht.
Nein, man beruft sich gerne darauf.
Ja, aber wofür beruft man sich darauf? Das musste kapieren. Darin liegt dann auch
dieser Unterschied? Sonst wird es immer gelobpreist bis zum Get-No und auf einmal nicht mehr.
Ja, aber was denn?
Diesen Unterschied musst du doch erklären.
Ja, aber jetzt, dann erklär mal die eine Seite erstmal. Diese hervorragende vierte Gewalt, die ja nicht wirklich eine vierte Gewalt ist. Verstehst du? Erstens, dem ihrem ganzen Ethos nach prüft sie, also reitet die auf der Differenz zwischen Amtsinhabern und Ämtern rum, misst die Macht ausüben, überhaupt an nichts anderem als an den Maßstäben der Macht selbst. Das mal als Erste, wo ich nicht sehr viel Einspruch gegen die Zwecke erkenne. Zweitens, die Machtinhaber, die wissen immer schon, ob ihnen die Presse dann jeweils schmeckt oder nicht und Journalisten für lästige Zecken zu halten, wenn sie einem nicht passen. Das kann jeder Politiker. Aber so im Großen und Ganzen ist gerade das Treiben einer Presse mit all ihrem kritischen, in all ihrer kritischen Pose immer schon dafür tauglich gewesen, ja auch nicht für Bescheidenheit, für Zurücknahme, für einen zurückgenommenen Machtgebrauch, sondern gerade umgekehrt, der Verweis drauf, schaut, wir setzen uns jeder Kritik aus, taugt jedem demokratischen Politiker immer schon als Legitimationstitel für den freien Gebrauch seiner Macht.
Eben.
Also liegt der Unterschied ganz gewiss nicht darin, dass es manchmal nicht so sehr auf die ungehinderte Machtentfaltung ankommt, aber in Krisenzeiten dann schon. Du merkst umgekehrt, von beiden Seiten ist der letzte Maßstab dafür, wofür auch eine freie Presse auch in ihrem etwas hypertrophen Selbstbewusstsein eine vierte Gewalt zu sein. Der Maßstab, an der die sich messen lassen muss, ist dann auch immer, nicht auch, sondern der ist immer, ob sie darin ein Beitrag zum Gedeih der Nationen ist. Und darin liegt, das ist wie in Bezug auf jede andere geteilte Gewalt, die Judikative und so weiter, auch. Darin liegt zugleich das in der Demokratie fest verankerte Misstrauen. Leisten die das wirklich oder führt nicht das immerzu die Amtsinhaber kritisch zu beäugen, ob sie dem Amt genügen? Nicht dann doch dazu, dass sie unfrei regieren, dass sie der Führung des Volkes abspenstig machen. Aber das darf man nicht für die Sache nehmen, sondern dem musst du den Maßstab entnehmen, der eine Auskunft darüber ist, wozu das ganze Zeug da ist. Also ich weiß nicht, wie uneinig wir uns da sind. Mir hat wirklich bloß das gestört, was dieser Satz, in Krisenzeiten kommt es auf einen ungehinderten Machtgebrauch an und das ist in anderen Zeiten ist das nicht so wichtig. Das stimmt definitiv nicht. Demokratie, das, was der Trump, was er lästig findet, wo er sagt, das ist, da legt der Staat seinen freien, tüchtigen Amis Fesseln an und der Apparat, oder nämlich der Apparat, dem Präsidenten, der fürs Volk steht. Dieses ganze Instanzenwesen, das hat in der Demokratie nicht den Zweck und hat auch nicht den objektiven Begriff nicht, die Macht zu fesseln, sondern genau umgekehrt, den Volkswillen, den der Apparat verkörpert, die versachlichte Staatsmacht, frei zu machen gegen die Beliebigkeiten der Inhaber, die auf den Ämtern und Posten gerade sitzen. Das ist kein, die Macht zu legitimieren und zwar zu legitimieren und zu ihrem Gebrauch zu befreien. Das ist auch in der Demokratie immer schon der ganze Zweck. Und deswegen ist es auch der Maßstab, an dem sie sich kritisch überprüfen lassen muss. Und so kommen Staatsleute, Staatsmänner, die eigentlich von der Prädestination ihrer Nation zu Erfolg fest überzeugt sind, dazu zu sagen, naja, vielleicht liegt dann doch dass der mangelhafte Erfolg oder den Misserfolg, den ich diagnostiziere, darin, dass wir vielleicht doch die Macht nicht einfach frei und ungehindert gebraucht haben. Aber auch da liegt diese Diagnose ganz im Standpunkt und im Anspruchsniveau. Und da darf man nicht selber den Übergang machen zu sagen, Demokratie und Instanzenwesen und so weiter wird die Macht haben, an irgendwas hindern. Dass der Apparat den Präsidenten an was hindert, ist eine Definition des Präsidenten. Es gibt übrigens, ja gut, Punkt.
Also diese Parallele, dass also man die Presse als Instrument für die Verdummung des Volkes, sage ich jetzt mal so plakativ, einfach nicht mehr gebraucht wird, warum auch immer. Und dass das doch mit den, wie soll ich mal sagen, sich als Staat zu behaupten in dieser und jetzigen Welt, dass da irgendwo ein Zusammenhang besteht, das finde ich interessant. Und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, ob das überhaupt so von der Ansichtsweise her gesehen werden kann oder ob du das so siehst, wie auch immer.
Ja, ich meine, das schon gesagt zu haben. Ich würde mich sehr davor hüten, den Zusammenhang in dem Sinne zu verobjektivieren, dass man sagt, jetzt sind die Gegensätze zwischen den Nationen so richtig scharf und jetzt müssen die sich gegeneinander durchsetzen und da kann man eine freie Presse nicht gebrauchen. Sondern was es gibt, was feststellbar ist, und das merkt man auch bei einem Erdogan, dass wenn so Regierende oder regieren wollende Volksfreunde, die sagen, mein Volk braucht mich, weil es untergebuttert wird, wenn die zu ihren jeweiligen nationalen Krisendiagnosen kommen und dann programmatisch zur Bewältigung von solchen nationalen, also dessen schreiten, was sie als grundsätzliche nationale Krise, als Unterdrückung des Volks durch fremde Mächte diagnostizieren, dass die dann sagen, kritisches Resonieren ist kein Beitrag, die Nation und das Volk hinter mir zu versammeln und den Führer vors Volk zu platzieren. Ja, das wird schon so sein. Aber das ist eine Frage, wie gesagt, das ist eine Frage dessen, wie so eine Krisendiagnose aussieht und ob und in welchem Maße ein Führer, das muss ja dann auch irgendwie erstmal noch sein, das zur geltenden Linie, hinter der er auch sein Volk versammelt, überhaupt machen kann. Und die Welt wird immer gegensätzlicher und dann hat die freie Presse abgewirtschaftet. Das ist ein objektiver Zusammenhang, den es so nicht gibt. Und man muss auch, also gerade wenn man über die USA, also wenn man die nimmt, die es gibt, die USA, und nicht irgendeine George Orwell-mäßige, dann ist es ja gar nicht so, dass der die freie Presse abschafft. Der sagt ja einfach, er beschränkt sich ja darauf zu sagen, das sind Fake News, dieses Volk bescheißen und mir immer an den Karren fahren. Ich unterhalte mich nicht mit denen. Ich wickle meine Kommunikation mit dem Volk, so wie er gesagt hat, ohne die Umwege ab. Wer sich nicht zum Transmissionsriemen machen lässt, den lasse ich links liegen. Dass der jetzt gleich die Fake News abschaffen würde, davon ist doch auch gar nichts zu merken. Ist ja wirklich nicht Erdogan. Dazu ist er viel zu souverän. Vielleicht doch noch ein Hinweis. In Sachen Lektüre. Es gibt ein uraltes Buch noch aus dem Vorläuferverlag des Gegenstandpunktverlags. Der hieß damals noch Resultate. ein Buch ist, also eine kleine Broschüre über die USA, ich glaube geschrieben Ende der 70er Jahre, über die Besonderheiten nicht nur dieses Kapitalismus, sondern auch dieser Demokratie. Ich weiß nicht, ob man es noch in Buchform kaufen kann, also online kann man das auf jeden Fall sich runterladen. Das ist erstaunlich, wie aktuell die theoretischen Urteile da nach wie vor sind. Also wie wenig bei aller Besonderheit, bei aller Zuspitzung, wie wenig der Trump was zumindest für die USA oder gerade für die USA sowas ganz, ganz Neues ist. Also dieser Übergang von Demokratie in Faschismus, der in jeder Demokratie angelegt ist, der ist in keiner so angelegt wie in den USA. Deswegen das auch wirklich die Demokratie ist, die den Faschismus endgültig überflüssig macht. Das wollte ich noch diesem Flugblattverteiler, ich weiß gar nicht, ob er da ist, noch mit auf den Weg geben. Davor muss man sich wirklich nicht fürchten. Die USA, die amerikanische Demokratie und vor allem jetzt aktuell in der Person Trump, die führt vor, wie überflüssig die den macht. Okay, haben wir es, oder?